Welcome to your worst nightmare. You really thought we'd forget about the Halloween special, didn't you? Surprise, you are dead wrong. Have fun and see you in hell, buddy.
Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 81 von Vibe mit Vizzy. Heute das vierte Halloween-Special 2023. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Vizzy und Ehrengast, Horror-Connoisseur und Freddy Krüger 2.0, Nivito. Schön, dass du wieder dabei bist zu dieser jährlichen Tradition. Was geht?
What's up? 4 Jahre in Folge, Alter. Crazy, wir haben schon vor der Folge ein bisschen drüber gesprochen. 4 Jahre, Alter. Weil mit Vizzy wirklich Podcast-Urgestein.
Ja, das vierte Special. Ich drop jetzt gleich mal eine Frage. Horror lebt von seinen Sequels. Ich glaube, es ist vielleicht das einzige Genre, wo die Fans sich auf Sequels freuen. Bei allen anderen Genres ist es so ein bisschen so, brauchen wir das? Mal sehen, können die es toppen? Zum Horror gehört ein Sequel eigentlich dazu. Viertes Halloween-Special. Was ist dein Lieblingsteil 4 von einem Horrorfilm? Jetzt habe ich hier eine Bombe gedroppt.
Caught me off guard.
Guck mal, wir haben Scream 4, was aber natürlich, glaube ich, für uns beide...
Lass mal Scream 4 außen vor, bitte.
Das ist für uns, glaube ich, der Lowpoint der Franchise. Auch wenn es nicht Katastrophe ist, das ist es auch nicht.
Ja. Ja.
Wir haben Nightmare on Elm Street 4.
Underrated.
Todes vielleicht underrated. Der farbenfrohste Film der Franchise. Also die Effekte sind Wahnsinn. Wir haben, das wäre mein Pick, Freitag der 13. Teil 4, The Final Chapter.
Stark.
Der fieseste Film der Reihe eigentlich.
Shoutout an Carlo, ich habe das Ganze jetzt auf Blu-ray.
Stimmt. Shoutout an Carlo, der hat sich bei mir erkundigt,
ob du das feiern würdest. Die ganze Reihe hat der Bruder mir netterweise geschenkt, also Shoutout nochmal.
Großer Podcast-Freund hier und Horror-Fan, deswegen, der macht einiges möglich. Ich habe auch schon einige filmische Geschenke bekommen von dem Herrn, deswegen danke an der Stelle.
Ja.
Ich würde aber sagen, wir sprechen über ein paar Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind.
Gerne.
Ich würde aber, vielleicht gibst du mir recht, letztes Jahr war ein Wahnsinnsjahr für Horror.
100 pro.
Ich meine, du hast ja mittlerweile noch 2 Filme, die letztes Jahr rauskamen, noch mal nachgeholt. Und wenn du dann zurückschaust, was letztes Jahr alles rausgekommen ist, das war crazy. Also Nope hatten wir noch zusammengeguckt im Kino, was auch eine geile Erfahrung war. Scream, Halloween Ends, Nope, Barbarian, Smile, über den wir auch unbedingt reden müssen.
Hätten wir die Folge Ende Dezember gemacht, da hätten wir noch einiges zu sagen gehabt. Ne? Also
ich würde aber sagen, wir kommen eigentlich zu unserem Highlight. Ich werde dich aber ein bisschen outen müssen. Es tut mir leid, ich werde dich outen müssen. Du musst dich nämlich vor der Vibe mit Vizzy Horror Community erklären, warum du bei Scream ein offener King. Du musst dich erklären, warum du zu Scream 6 nicht im Kino warst.
Weil ich eine faule Sau bin.
A phony und ein Fraud, Alter.
Ein richtiger Fraud. nee, also ich weiß ja, dass ich tief im Inneren Scream liebe und keine Franchise so viel Liebe verdient hat wie Scream. Ich habe es aber leider aufgrund von Enttäuschung vom 5. Teil, muss ich wirklich zugeben, war ich nicht so gespannt auf den Film. Dass unsere liebe Sydney aus dem Film geschrieben worden ist, aus diversen Gründen. Geld, denke ich mal, am Ende des Tages.
Sie wurde nicht richtig bezahlt, was eine Schande ist. Für eine Franchise, die auf ihr beruht.
So, ja. Das war am Ende die Entscheidung so, und dann ist es zeitlich dazwischen gekommen. Und da war ich noch in der bequemen Lage, Ja, mir das Ganze von zu Hause anzuschauen, ehrlich gesagt.
Hallo?
Lass uns ein Spiel spielen.
Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske.
Mag sein. Aber so einen wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas Besonderes.
Deshalb schieße ich dir in deinen verfluchten Schädel.
Aber ich hätte das Kinoerlebnis sehr gerne mitgenommen. Vor allem, weil... Darf ich die Bombe schon droppen hier?
Ich glaube, wir kommen dann noch in Spoiler rein, aber...
Nee, ohne jetzt auf Inhalte einzugehen, aber...
Okay, sag es, ja.
Ein Top-3-Scream-Film reden, so, also...
Wow, okay.
Und das bumst mich schon, dass ich das nicht mitgenommen habe, das Kinoerlebnis, aber umso froher bin ich, dass ich den mittlerweile zweimal gerewatcht habe schon.
Okay, nice, ja.
Todesfan, so im OV auch alles gerewatcht. Super gelungen, aber da können wir ja noch eher drauf eingehen gleich.
Ich hatte eigentlich dasselbe Erlebnis. Ich war halt zweimal im Kino, weil ich crazy Spaß hatte. Viel, also das Einzige, was man gefühlt wusste, ist, dass der Film in New York stattfindet. Natürlich auch so ein bisschen die Referenz an Jason Takes Manhattan, Friday Teil 8, den ich jetzt letztens erst gerewatcht habe. Und lustigerweise gibt es ja im Opening auch eine Szene, wo unser Proxy-Ghostface genau diesen Film auf dem Fernseher laufen hat im Hintergrund. Es sollte in New York stattfinden. Die Trailer waren sehr vielversprechend, muss man auch sagen. Ja. Also die haben sie wirklich top gemacht. War aber natürlich auch überrascht. Ich war gespannt, wie sie das lösen würden mit einer fehlenden Sydney. Ich finde, der Film funktioniert auch ohne Sydney.
Ja.
Ist natürlich ein schwieriger Satz zu sagen, ja, die Scream-Franchise funktioniert ohne sie, weil kann man einfach nicht so sagen. Ich glaube, es ist halt, was ihren Charakter angeht, so eine schwierige Sache. Sie hat jetzt einfach fünfmal in ihrem Leben diese Scheiße durchgemacht. So, irgendwann mal wünschst du dir ja auch Ruhe für sie.
Ja, also es ist
gleichzeitig hast du immer wieder Bock, irgendeinen neuen Scream-Film zu gucken, weißt du?
Ja, aber es ist ja die einzig logische Konsequenz, dass die müsste ja eigentlich nach Namibia abhauen, so, damit die von keinem Freak mehr gejagt wird. das eigentlich so, ne, wenn man sich jetzt mal auf das Realistische beziehen würde. Aber wie du schon gesagt hast, der Film funktioniert tatsächlich ohne Sidney Prescott. Und ja, gut, wir haben eine Gale, wir haben keinen Dewey mehr, was auch ein Riesenschritt war, also Dewey aus der Story zu schreiben, im fünften Teil ein Kind zu lassen.
R.I.P., Mann.
R.I.P. an den krüppligen
Dewey Bruder. War aber auch der MVP im letzten Teil, fand ich. Also.
Safe, Doofy hat richtig Gas gegeben.
Ich fand auch nicht, dass das jetzt so ein Sakrileg war, ihn sterben zu lassen, muss ich ehrlich sagen.
Es hat also, Sinn ergeben. Es hat aber auch wehgetan, das zu sehen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat es wehgetan, aber wir mussten, also theoretisch wir, so, man musste auch verkraften, dass, oh Gott, das sind natürlich alles Spoiler für Leute, die Scream-Franchise nicht kennen, aber wir mussten auch verkraften, dass Randy in Teil 2 stirbt.
Ja.
Obwohl er eigentlich einer der Favorite Character ist überhaupt.
Ja, Randy hätte man bis Teil 4 tragen können, aber naja, ist ein anderes Thema.
Ich mag ja auch den fünften Teil, aber ich finde, was Scream hier top gelöst hat, oder die Filmemacher und das gesamte Produktionsteam, die neue Besetzung ist mies sympathisch. Ja, gerade im sechsten Teil hast du dann, kristallisiert sich das noch mehr heraus. Du hast natürlich die Schwestern Sam und Tara. Tara gespielt von Jenna Ortega, die ja sowieso frisch von ihrem Wednesday-Hype dann in die Kinos kam. Der Film hat ja auch alles auseinandergenommen. Es ist der erfolgreichste Scream-Film der gesamten Reihe, was das Einspielergebnis anbelangt. Und natürlich hast du dann die Zwillinge Chad und Mindy Meeks, die ja auch mit Randy sozusagen verwandt sind. Du hast dieses Vierergespann, sie sagen ja auch im Film, die sind die neuen Core Four. Und die machen unheimlich viel Spaß. Also du leidest mit. Und du willst ja auch, dass die es schaffen in dem Film. Und ich glaube, das ist bei vielen, gerade bei vielen Slashern, das Problem, Charakter zu erschaffen, für die du dich interessierst. Weil in den meisten Filmen ist das sowieso nur Futter für den Killer, der die abschlachtet. Und hier haben sie es geschafft, Leute zu nehmen, denen du A, die Freundschaft abkaufst und denen du abkaufst, dass das echte Menschen sind. Finde ich jedenfalls.
Ja. Ich finde und auch, dass es nach dem ersten Teil, wo mein Gott, wie hieß er? Der erste Freund von Sydney.
Billy.
Wo Billy Loomis und Sidney Prescotts Liebesgeschichte anfängt, ist das für mich auch der realistischste Ansatz gewesen in so Jugendlichen oder Beziehungen von jungen Menschen. Weil ich liebe ja den zweiten Teil, so für mich der beste ja. Scream-Teil, so kommen okay. wir auch noch zu. Aber Sidneys Freund war halt ein totaler Goofy, so. Und je weiter das ging, desto mehr hatte ich auch Probleme. Und das war so unrealistisch, weil das auch gar nicht so zu ihrer kontrollierten Art gepasst hat. So, weißt du, sie wurde immer naiver, wo eine Tara zum Beispiel total empfindlich auf Männer reagiert hat und total gefahrenbewusst auch zusammen mit ihrer Schwester. Also vermutlich hat man gedacht zumindest. Aber ich fand es auf jeden Fall einen coolen Ansatz, realistisch. Also die haben sich realistisch nach so einem traumatischen Erlebnis verhalten, zumindest die Hälfte des Films.
Ja, ich meine, Sam geht ja auch dort zu einem Therapeuten, ja. der lustigerweise eigentlich auch von Horror besessen ist, wie man im Hintergrund sieht. Also generell, die Horror-Details sind ja wahnsinnig in dem Film. Das spielt ja auch zum Teil zu Halloween, wo sie dann in die U-Bahn steigen. Ich finde, die ganze U-Bahn-Sequenz generell ist eine Top-5-Scream-Szene. Und die ganze U-Bahn, also diese ganze Metro ist ja voll von Leuten in Halloween-Kostümen, ja. wo du alles dabei hast. Freddy, Jason, Pinhead von Hellraiser. Auch The Babadook war dabei, eine Verkleidung. Also alle möglichen, ich glaube, jemand hat das gezählt, da sind 60 Horrorfilm-Kostüme ja. drin zu sehen. Und
da steckt einfach,
ich finde, das haben die sehr gut eingebaut.
Super viel Liebe zum Detail auch so. Vor allem in dieser U-Bahn-Szene. Da sieht man auch, dass richtige Horrorfans dahinter sind.
Auf jeden Fall. Ich fand es halt auch cool, dass sie ein bisschen von der Formel abweichen und eben nicht mehr in Woodsboro sind, sondern nach New York gehen. Bisschen schade, dass sie nicht in New York gedreht haben, sondern in Montreal so. Und selbst die Metro war ja nachgebaut. Da gibt es ja ein Riesenbild von dem Set. Einfach so 50 Meter eine U-Bahn nachgebaut und da drin haben sie gedreht. So.
Was war da das Problem jetzt außerhalb von der U-Bahn? War das ein Budget-Ding oder?
Das ist sehr oft so, dass Leute entweder in Georgia, also dass viele Serien und Filme in Georgia gedreht werden oder in Kanada aus steuerrechtlichen Gründen.
Okay, so. Krass.
Also ich glaube, wenn du wirklich on location in New York shooten willst, ist es viel teurer als zum Beispiel in Toronto. Ich glaube, die haben das sogar bei The Dark Knight gemacht, also bei der ganzen Batman-Trilogie von Nolan. Die haben das meiste in Vancouver und Toronto gedreht, weil das was die Produktionskosten angeht, viel billiger ist, als jetzt irgendwo wirklich in New York zu drehen. Also.
Ja, wenn du so einen Stadtteil lahmlegst, so, ne?
Ich meine, gut, ne, fairerweise, ich weiß, Batman ist nicht in New York, sondern in Gotham City, aber wir wissen alle, dass, komm. Ja. Das machen die oft und den Film haben sie in Montreal gedreht. Es wäre halt cool gewesen, so eine Referenz zu haben, wo irgendwie Ghostface am Times Square erscheint oder so. Das wäre dope gewesen, weißt du? Aber es ist auf jeden Fall der Film, glaube ich, mit dem schnellsten Pacing der gesamten Franchise. Das ist schon geisteskrank. Der geht 2 Stunden, 6 Minuten oder so, oder 2 Stunden und der rasselt dort durch. Es geht ja direkt los.
Ja.
Die Mädels haben ja gar keine, also um es nochmal in den Kontext zu setzen, die Freunde sind jetzt alle am College. Nur Sam als große Schwester ist in Therapie und passt auf ihre kleine passt auf ihre kleine Schwester Tara auf und dann gehen die Morde wieder los. Zum Teil brutalst gemacht. Das Setpiece mit der Leiter, wo sie von einer Wohnung in die andere klettern müssen, dann legen sie eine Leiter von einem Fenster aufs andere. Das war schon, also da saß ich schon im Kino und dachte mir so, fuck, okay.
Ich fand auch die Opening-Szene, meiner Meinung nach, was auch sehr wichtig für einen Scream-Film ist, ist für mich mittlerweile meine liebste nach der Drew Barrymore-Szene im ersten Film.
Oh, okay. So okay, krass.
Muss ich auch, wenn ich Teil 2 liebe, wie gesagt. Aber absolut krass. Also wirklich absolut. Ich saß wirklich von Anfang an so vor der Glotze und dachte mir so, Oder wo geht das denn jetzt hin? Also das ist der Lord, der so auch, also ohne, wir bleiben spoilerfrei, aber...
Naja, wir können den Leuten schon sagen, lass mal die nächsten 5 Minuten ja, kurz Spoiler machen.
Da
ja,
macht er den Tinder-Swindler und lauert ihr einfach auf, so, das ist absolut genau. Geil gemacht und in so einer, also in dieser Brutalität, wie der Film schon anfängt, das hält er auch bis zum Ende, so, das ist absoluter Wahnsinn.
Are you okay?
Oh shit, he's following me.
I don't see anybody.
Holy shit! He's after me!
Where are you?
He's got a knife.
What?
He's got a knife!
What?
And that's not the worst part. The worst part is, you teach a class about slashers and you still walked into a dark alley. Alone.
Wir haben zum ersten Mal in der Opening-Szene einen Face-Reveal von Ghostface. Nachdem eine Filmprofessorin, gespielt von Samara Weaving, da brutal in einer Gasse ermordet wird. Und dann zieht sich Ghostface die Maske ab und es ist Tony Revolori, den man auch aus Filmen von Wes Anderson kennt. Natürlich absolutes Tabu. Wann zeigt Ghostface jemals sein Gesicht? Und du denkst schon beim Film gucken, was zur Hölle geschieht hier? Nur dann, wie wir das so kennen von Scream und gewitzten Schreiberlingen aus Hollywood, ist das natürlich noch nicht alles. Nach der getanen Schicht geht unser mittlerweile bekannte Ghostface nach Hause in seine Studentenwohnung, trifft auf dem Weg auch noch Tara, mit der er einen Kurs belegt, ja, bei derselben Filmprofessorin oder Filmlektorin, die er da gerade ermordet hat. Nur plötzlich kriegt er einen Anruf von einem anderen Ghostface und wird dann selbst umgebracht, nachdem er seinen WG-Mitbewohner da tot im Kühlschrank findet. Und
da kommen wir ja auch schon zu, wann hat jemals ein Ghostface jemanden zerstückelt und irgendwo keine Ahnung, versteckt oder was weiß ich. So, das ist schon so eine Brutalität, da haben sie schon, finde ich, so direkt übers Ziel hinausgeschlagen und wollten zeigen, so ja, wir gehen jetzt mit Eiern, richtig viel Eiern an dem Film dran. Und ja, absolut schockierend, das zu sehen. Da war ich direkt hooked und dachte mir, Junge, wo geht das denn hin? Also, zerstückeln ist insane.
Ich fand auch krass, weil bevor der Titel Scream 6 kommt, haben wir ja auch noch, um nochmal den Kontext zu bringen, bei Scream geht's ja schon seit dem zweiten Teil um noch diese Stab-Reihe, also der Film im Film. Ja, also es gibt die Stab-Reihe, sozusagen Scream in der Scream-Welt, was die Morde aus dem ersten Teil behandelt. Und so wurde immer schon eine Metaebene neben den ganzen Horror-Referenzen reingebracht. Und dieses Mal haben sie das komplett weggelassen. Und da sagt ja dann auch der eigentliche oder der erste Ghostface, der Fake-Ghostface, sagt ja auch, what about the movies? Und dann sagt ja der richtige Ghostface kurz vor dem Kill so, fuck the movies. Ja, so, und dann sliced er den Typen ab und dann kommt der Titel. Also das war schon eine Ansage, okay, wir kriegen hier einen anderen Film.
Ja.
Pacing geil, ich weiß nicht, wie ich den ranken würde. Ich denke schon Top 3, da würde ich mitgehen. Schwierig, vielleicht mag ich die Originaltrilogie zu sehr, aber eigentlich nach Teil 2 könnte ich den schon packen, so. Ich würde aber trotzdem zu den Kritiken kommen, weil der Film hat auch ein paar Kritiken bekommen, die ich zum Teil teile. Das ist jetzt immer noch Spoiler-Territory. Der Reveal ist ein bisschen
Schwierig. Es hat für mich auch so ein bisschen diesen dieses Mysterium so rausgenommen, weil es wird ja wieder gespielt mit Terrors Freund als potenziellen Mörder.
Sams Freund meinst du?
Mit Sams Freund, nicht mit Terrors Freund. Sam hatte ja keinen Freund. Ne? mit Sams Freund wird ja die ganze Zeit gespielt, weil der Homie ja auch eine ganz weirde Ausstrahlung hat. Redet auch ganz weird, macht komische Andeutungen, wo wir schon in diese obvious Richtung gehen. Ich hatte das Gefühl, die wollen uns diese obvious Richtung mit einer anderen obvious Vermutung so ausgleichen oder das Ganze irgendwie überschatten, aber das war dann am Ende leider trotzdem sehr predictable. Wobei sie Ethan haben sie sehr gut hinbekommen.
Ich fand den auch underrated, der ging hart, gerade bei einem Reveal war das ganz schön.
Puh. Ethan war sehr cool, aber ich hatte wirklich meine enorme Schwierigkeiten mit Ja, mit unserem älteren Ghostface.
Ich fand, der war schauspielerisch echt schwach.
Sehr schwach.
Und er hat so auf Krampf probiert, so diesen verrückten Stu Marker zu machen. Oder die Mutter von Billy Loomis, was einfach nicht hinhaut. Nicht jeder muss geisteskrank sein.
Ja, weißt du? Eben. Es ist recht, wenn du diese, nehmen wir mal Scream 3 als Reference, wenn du diese verrückter Cop-Rolle spielen willst. Da war in Scream 3 zum Beispiel, war ja noch immer noch so, ey, ist er das, ist er das nicht? Mhm. So, kann er das überhaupt sein? So, aber der macht weder den Eindruck, dass er irgendwie ein seriöser Cop ist, der dem wirklich helfen will, noch dass er, keine Ahnung, seine Familienzustände so sind, wie sie sind jetzt gerade. Also ich habe denen kein Wort geglaubt. Das fand ich halt ein bisschen traurig, so mitten im Film, dass er mitten im Film auftauchen muss.
So. Da gibt's auch leider einige große Logiklücken,
ja.
Über die ich hinwegsehen kann. Aber gegen Ende wurde es dann viel. Der Film insgesamt macht aber so viel Bock, dass ich das verzeihen kann. Ich fand auch gar nicht so schlecht diesen Fake-Out-Tod von der Mitbewohnerin.
Ja, ja.
Der fand ich ganz geil. Gemacht, die Frage ist nur dann, wie hat der Polizeichef das vertuscht? So, weißt du, was ich meine? So, gut, sei es drum. Kirby wird ja auch zurückgebracht aus Teil 4, wo ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt mache, aber ich fand die nie krass.
Nee, darf ich kurz noch mal einhaken zu dieser Logiklücke?
Sag.
War nicht irgendwie Sam so wanted für so eine gewisse Zeit? Also wollten die den nicht irgendwie einkassieren, so bei den Bullen?
Ja, schon. Also sie war auf jeden Fall Verdächtige, ja.
So, also die hat sich im Fernsehen in ihrer Wohnung, wo jeder weiß, wo sie wohnt, so von den Behörden, hat sie sich angeschaut, so, sie sind gerade auf der Suche nach Sam Carpenter. So, Bro, dann lass sie doch wenigstens irgendwie, keine Ahnung, lass irgendwie ein Haus einstürmen, lass sie erstmal festnehmen, dann schreibt die kurz raus, so, weißt du. So, das hat so ein bisschen, die wollten ja, der ja. Dynamik helfen, so glaube ich, aber so Logik, von der Logik her hat das die ganze Handlung so ein bisschen geschwächt. Also Sam war in Gefahr, so von den Authorities und von Ghostface gecatcht zu werden, aber die eine Gefahr war deutlich größer, finde ich. So, fand ich ein bisschen komisch, aber es
ja.
Kirby schließe ich mich dir gerne an, auf jeden Fall.
Ich finde, sie ist ein bisschen unnötig. Erstens ist die Perücke, die sie im neuen Film trägt, sehr obvious so, sieht komisch aus. Zweitens, ich finde es sehr unglaubwürdig, dass sie jetzt auf einmal hochrangiges Tier beim FBI ist. So, es ist irgendwie, weißt du? Dann wird sie auf den Fall angesetzt. Ich finde, sie hätten die in einer anderen Rolle zurückbringen können, weißt du, wenn überhaupt schon. Aber ich habe auch generell nie den Hype für sie verstanden. Ich bin ja eh schon kein großer Scream 4-Fan und ich finde auch, dass sie in dem Film nicht wirklich so krass scheint. Ich finde alle dort, alle, gerade die jugendlichen Charaktere in Scream 4 sind alle scheiße. Jill ist krass. Jill ist krass als Ekelpaket.
Das ist so. Aber auch diese ganze Wave zu dieser Zeit. So, wann kam der Film dann raus? Früher 2010?
2011 kam der raus, ja.
Ich finde die Hayden, wie auch immer.
Panettiere, ja.
Panettiere, finde ich einfach absolut charismalos als Schauspielerin. Und dann in so eine Hauptrolle zu stecken, so im vierten Teil und auch jetzt die Wichtigkeit zu sehen, die zurückzubringen aufgrund von Fanservice.
Fand ich unnötig.
Also ich sehe keine große Fanbase hinter ihr, so deswegen.
In Amerika ist sie da, aber dann nimm doch das Geld, was du für sie ausgibst und mach Sydney ein richtiges Angebot. Weißt du, was ich meine?
Also, eben, da kannst du schon mal cutten, auf jeden Fall.
Und natürlich ein großes Problem für viele Leute war, dass halt von den Core Four niemand stirbt. Und dass jemand wie Chad im Finale 27 Mal zerstochen wird und dann am Ende überlebt, weil er ja eine Romanze mit Tara anfängt. Ich habe nichts dagegen, dass Chad nicht stirbt an sich, weil ich den cool finde. Und mir wäre es lieber, wenn er am Leben ist. Aber weder, also Gail stirbt nicht, Mindy stirbt nicht, die attackiert wird in der Metro, in der U-Bahn. Und Chad stirbt auch nicht. Ist alles so ein bisschen.
Mein Pick, Mindy, hätte man rausschreiben müssen. Also Mindy hätte sterben müssen
an dem.
Das hat auch so ein bisschen das Gewicht aus dieser krassen visuellen und wichtigen Szene in der U-Bahn rausgenommen, finde ich, dass die dann irgendwie auftaucht wieder mit Stichwunden und überlebt das Ganze. Chad hätte für mich bleiben können. Ich finde die Love Story gut geschrieben. Ich finde sie cool.
ich habe damit auch kein Problem, ja.
Aber du hättest einen hättest du cutten müssen von denen. Das ist Mindy meiner Meinung nach.
Was sagst du dazu, dass Gale hätte sterben müssen?
Finde ich nicht nötig. Ich finde die Fight-Szene in ihrer geisteskranken Krypta fand ich richtig geil. Vor allem, also ja. Ich dachte, wo bin ich so? Ich dachte, ich bin in so einem Max Payne-Movie, wo da der Ghostface, keine Ahnung, zwei Messer rausholt und dann immer, da kommt immer dieses Geräusch, wenn er diese Messer splittet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So immer so, weißt du?
Ja, genau, ja.
Richtig
ja.
Heftig. Und dann wird so auch rangezoomt auf seine Hände, wo der so zwei Blades in der Hand hat. Und ich dachte, boah, Junge, jetzt geht's los. Aber Gale, was ich auch realistisch finde, hat ein bisschen Selbstverteidigung drauf mittlerweile. Hat auch eine Blicky zu Hause. Und
sie hat die Thule ausgepackt,
ja. Sie hat die Thule im Schrank gehabt und dann ging es erst richtig los. Nee, finde ich richtig, dass Gale da nicht getötet worden ist. Also ich finde, die müssen uns, wenn sie Sydney, Sydney lebt ja in der Story, aber wir müssen einen vom Original Trio noch zu sehen haben auf der Leinwand, finde ich meiner Meinung nach.
Sie hat den Film ja auch mitproduziert, da war ja klar, dass sie... Also sie wird nicht getötet werden. So,
finde ich weißt okay. Du? Finde ich okay, die Entscheidung.
Es gibt ein großes Gerücht. Also erstmal, es gibt die News, die zwei Jungs oder die drei Jungs, die dieses YouTube-Trio Radio Silence gebildet haben, die auch die hier Tyler Gillet und wie sie alle heißen, die ersten, also die Teil 5 und Teil 6 gedreht haben, die werden nicht mehr Regie führen beim nächsten Teil. Werden aber noch weiter produzieren, mit dabei sein, sondern Regie wird führen Christopher Landon, der diese Happy Death Day Filme gedreht hat, die ziemlich entertainend sind.
Ja, der erste war sehr cool.
Ich glaube, der hat auch ein gutes Gefühl für so Humor und Horror in der Mischung. Ich bin gespannt, was er da draus machen wird. Ist natürlich, keiner von denen ist Wes Craven und keiner von den Schreiberlingen ist Kevin Williamson, das ist klar. Es wird aber die ganze Zeit spekuliert, dass vielleicht die Mutter von Sam und Tara eine größere Rolle spielen wird, weil immer wieder angeteasert wird, was ist denn eigentlich mit den Eltern von den Mädels? So, gerade als im fünften Teil Tara angegriffen wird, ne? Und die komische Vergangenheit von generell von Sam als Bastardkind, ja, von Billy Loomis. Die beiden Mädels wurden auch gefragt, wen würdet ihr denn gerne haben? Also wer soll denn eure Mutter spielen, vielleicht, wenn der Charakter überhaupt wichtig wird? Da haben beide gesagt, Salma Hayek, was krass wäre. Weil ich ihr auch zutrauen würde, dass sie so eine Mutter mit Kalkül und mit so einer, weißt du, die so planend ist.
Hat sie ja oft genug bewiesen, also die Rolle wär geil. Salma Hayek in Scream, glaube ich. Also.
Ich sag nicht nein. So.
Nee, gerne, sehr gerne.
Hast du einen Wunsch für Teil 7? Sam als Ghostface.
Nee, ich wollte es gerade sagen, ich möchte einen aus dem Core 4 als Ghostface haben, sehr gerne.
Ich weiß halt nicht, ob das realistisch wäre.
Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber dass Sam snappen muss, finde ich realistisch für die nächste Abfolge, so weißt du?
Okay.
Also es wird ja offensichtlich in den letzten 10 Minuten.
Ja, es wird ja die ganze Zeit angeteasert.
Aber in den letzten 10 Minuten übertreiben sie es ja komplett.
Ich fand das aber hart, ey.
So, gehen wir nochmal auf die Kulisse ein. Also dieses Ghostface-Museum, was da gebaut worden ist.
Ja, dieser Schrein, ja.
Also Wahnsinn. Also diese Connection, die dann zu Billy Loomis ersten Ghostface-Kostüm hatte, finde ich interessant, viel besser als im letzten Teil durchgesetzt. Vor allem diese Visionen, die sie hat, oder diese paranormalen Konversation, die sie da mit ihrem verstorbenen Erzeuger hat, finde ich interessant, fand ich aber schlecht umgesetzt im fünften, im sechsten ist das ganz anders. Die müssen darauf weiter eingehen und es muss auch noch schlimmer werden, meiner Meinung nach. Dass man das jetzt nur, ja, die muss mit ihren Demons kämpfen, so finde ich nicht genug. Die Sandy hat doch, finde ich, zu großes Potenzial für so einen Heel-Turn, meiner Meinung nach. Dass man das jetzt einfach so schleifen lässt, so dass sie das überwindet. Finde ich. Aber ich glaube, man muss so ein Battle von den beiden Schwestern auf jeden Fall haben. So.
Okay, krass.
Sag ich für den letzten Teil, dass man da nochmal den Spannungsfaktor aufrecht erhält.
Ich hätte schon gern Sydney zurück irgendwie. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn dann die Scream-Franchise zu Ende geht, so.
Die muss zu Ende gehen mit dem 7.
Ich hätte kein Problem, wenn die es irgendwie schaffen, das zu closen oder so.
Es muss der 7. Teil kommen, zweite Staffel von der Scream-Serie und dann bin ich froh.
Bruder. Ich bin ja auch nicht so, also ich brauche jetzt auch nicht so den geisteskranken Fanservice, weil das meistens so hingerotzt ist. Aber wenn die es wirklich ernst meinen, dann gibt es am Ende irgendeine Szene. Sydney muss natürlich überleben. Also wenn Sydney stirbt, dann raste ich aus. Dann werde ich zu Ghostface. Es muss irgendwo eine Szene geben, wo Sydney vielleicht irgendwo zurück nach Woodsboro fährt und einfach, keine Ahnung, ein paar Blumen auf das Grab von Dewey oder von Tatum, seiner Schwester, hinlegt oder so. Weißt du, so wirklich mal close the circle, so, weißt du?
Ich finde es halt interessant, wenn man das jetzt so betrachtet, dass, also der 6. war halt einfach ein guter Film. Actionreicher, brutaler, guter Horrorfilm.
Ja.
Wenn man jetzt aber auf den vermeintlich letzten Teil geht und man dann nur wieder auf Fanservice setzt, das fände ich ein bisschen enttäuschend. Also wenn die jetzt dieses Momentum mitnehmen von diesem geilen Horrorfilm einfach, also mein liebster Film dieses Jahr, so mit Abstand gewesen.
Neben John Wick 4 natürlich.
Neben John Wick 4. Shouts out an meinen Bruder. Ich finde einfach, da muss nachgesetzt werden. Da muss nachgesetzt werden, vor allem im Tempo. Und wenn es einfach nur heißt, wir bringen Sydney zurück und ja, seid mal jetzt froh, so, die hat doch ihr Geld bekommen, was wir ihr eigentlich versprochen hatten, finde ich, reicht es nicht. Also dann zieh lieber die Core 4 Storyline durch und arbeite mit den Charakteren, die gerade da sind. Dann schreib Sid komplett raus. Oder gib ihr eine Endszene, ja, irgendwie, wie sie, keine Ahnung, wie ich gesagt habe, in Namibia, keine Ahnung, so ein Elfenbein streichelt oder so, was weiß ich.
In einem Selbstfindungscamp oder
genau,
so.
Genau, wo sie sich selbst
am Kerzen machen oder
wo
so.
Wo sie einfach ihre innere Ruhe gefunden hat. Das würde mich auch erfüllen als Fan. Das wäre genug
Fans. Ja, safe. Ich wünsche ihr auch nur alles Gute, der Frau. Die hat für uns, Horrorfans genügend Kämpfe durchlebt.
No. No, no.
Almost time, Rose.
Where the fuck are you?
Lass uns noch mal kurz auf Smile zurückblicken. Ich hatte den ja damals tatsächlich doch zu meinem Favorite gekürt, 2022. Ich glaube, rückblickend würdest du mitgehen, oder?
Ja, mit Abstand, der beste Horrorfilm 2022.
Auch besser als X.
Besser als X. Muss ich jetzt noch mal, das war ja Stand Oktober bei mir. Mit X, super Film, auch noch mal Jenna Ortega abgerissen, mit Cardi abgerissen. super Film, aber Smile hat etwas in mir hinterlassen, auch nochmal einen Rewatch bekommen natürlich,
was krass, okay,
sehr ungewöhnlich heutzutage ist, wo ich nicht gedacht habe, dass mich das nochmal so bumst, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht im Kino geschaut, leider, Schande auf mein Haupt, aber zu Hause hat mir das auch gereicht. So, ich bin Pussy genug, das jetzt zuzugeben. Also es war
einer der gruseligsten Filme der letzten Jahre.
Jesus
wirklich.
Christus, das war einfach hart. Das war harte Kost von vorne bis hinten. Also ich finde, der Film arbeitet mit so viel Stille, habe ich das Gefühl. Also ich habe nicht einmal eine Filmmusik gehört, so habe ich das Gefühl. Die lassen dich halt wirklich alleine mit diesem verfickten Lächeln. Und damit hatte ich ein Problem die ganze Zeit. Da habe ich wirklich wie so eine weiche Person.
Weil das Problem ist, durch das Marketing wirkte das wie so ein Gimmick. So, oh, Leute lächeln, wie gruselig, hihi, huhu. Nee, der Film ist wirklich böse. Der ist richtig fies. Gerade auch das Ende, der schert sich einen Dreck um deine Gefühle. Und der kommt, wenn du nicht damit rechnest, und nimmt dich komplett hops. Diese Szene, wo diese Psychiaterin, unsere Protagonistin, dort diese Soundfiles an ihrem Laptop durchhört. Ja. Und dann kommt dieser Jumpscare, und also wirklich ein Top-Jumpscare, hat mich hops genommen im Kino. So. Und gerade auch das Ende, da haben die wirklich Eier bewiesen. Das ist ein Film mit richtig Eiern. Richtig. Der geht an die Grenze. Wenn du denkst, der Spuk ist vorbei, dann kommt der wirklich noch mal böse wieder. So.
Ich finde auch, der Film sieht, also wo du gerade auch Trailer gesagt hast, ich habe mir den Trailer im Frühjahr, habe ich mir den Trailer angeguckt, so ein bisschen eine Compilation an Horrorfilmen, die rauskommen. Das hat mich ja 0,0 gecatcht. Dann die Filmbeschreibung gelesen, 0 gecatcht. Besetzung angeschaut, konnte ich nichts zu sagen. Die Filmografie von den meisten Leuten war aber jetzt auch nicht besonders. Aber Bruder, Alter. Also der Film, dass er so aussah in Trailern und in, keine Ahnung, in Filmbeschreibungen, aber dann so anfängt und endet, also mit dem Ende habe ich persönlich ein Problem, so, wenn wir da vielleicht noch drauf eingehen wollen.
Okay, okay.
Aber auch unsere Protagonistin, die Rose.
Ja, Rose, Dr. Rose Cotter, ja. Die, im Real Life die Tochter von Kevin Bacon.
Ach, crazy. Ja, die Rose, Alter.
Die Rose,
genau. Die Rose ging absolut hart in diesem Film. Diese Szene, wo sie das erste Mal in keine Ahnung, hier in so ein selber eingewiesen wird als Doktor, so. Das macht richtig Angst, Bruder. Also die erste Killing-Szene macht brutal Angst.
Ich fand, sie hat genial, weil sie hat nicht so unbedingt so ein, sie hat nicht so ein Star-Gesicht. Das ist nicht so eine Schöling-Frau, die jeder sein könnte. Sie hat schon so ein bisschen so ihr, sie hat so ein interessantes Character-Face. Mhm. Aber sie ist jetzt, also, wenn ich sie sehen würde, einfach nur so, würde ich nicht denken, das ist eine Hauptdarstellerin in dem Sinne, weißt du, so eine richtige Protagonistin. Aber sie ist genial, wenn sie spielt, wie sie als Charakter einfach komplett durch Paranoia zusammenbricht. Also ihr geht's ja den gesamten Film immer schlechter, immer abgefuckter werden die Situationen. Die kann nicht schlafen, die kann nicht essen. Es wird auch immer schlimmer. Du sitzt ja beim Film, guckst, denkst dir, Alter, es wird immer ekliger, immer schlimmer. Und der Film bis zum bitteren Ende zieht er das durch, was ich krass finde.
Also eine Szene, die sich monatelang in meinen Kopf eingebrannt hat. Also wirklich monatelang. Ich habe so ein paar Wochen lang jeden Tag an die Szene gedacht. weil ich ja ein großer Tierfreund bin. Sollte bekannt sein, aber Bruder, ich sag nur Stichwort Katzenszene, Cat in a Box, nicht Cat in the Head, Cat in a Box.
Cat in a Box.
Ist, also das ist das größte Fucked-Up-Writing, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wirklich, das ist ja eine asozialste Scheiße, was sie da gebracht haben. Kindergeburtstag, Dog. So, das ist schon heftig. Da dachte ich mir so, wait a minute, also ich habe das mal gestoppt und ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen hier wirklich? So viel Eier kann man nicht haben.
Das war krank. Das war wirklich crazy. Das war crazy.
Wie sie auch parallel versucht hat, anfangs noch ihre Beziehung zu retten, aber wo alles Stück für Stück zusammenbricht, ist schon heftig. So ein Mental Downfall ist crazy gewesen.
Ja. Die Szenen sind auch der Wahnsinn, wenn sie dann doch noch ins Krankenhaus kommt und dann so sieht, wie ein Patient dort mit dem Messer ausrastet. Das war auch Wahnsinn. Und ihre Therapeutin dann dort bei sich, kurz vor Ende, wo sie dann über die Couch steigt und so. Crazy. Also wirklich für mich der Banger des Jahres 2022. So, auch vor Scream 5.
Ja, krass auf jeden Fall. Könntest du den mit irgendeinem Film in der Vergangenheit vergleichen, so wo der sich inspiriert haben könnte? Also ich hatte so kleine Shades, also der hat Plots und so, passt gar nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall durch die Ähnlichkeit von diesem Fluch oder was auch immer.
Ich wusste, dass du es sagen würdest.
Ich bin ein großer The Ring-Fan.
Ja, genau. Ja.
Und das, was The Ring richtig macht, übernimmt er auch. Also selbst die amerikanischen Remakes. Absolut.
Ja, cool. The Ring passt.
The Ring, viele wissen, die erste Folge gehört haben vor 4 Jahren. Wissen, dass Ring so mein erster Horrorfilm aller Zeiten war, so den ich bewusst bis Ende geschaut habe.
Ist auch immer noch gruselig.
Gruselig as fuck. Samara noch weiterhin einer der krassesten Charaktere so. Selbst wenn die asiatische
Samara. Ja, heutzutage sehen Opium-Fans so aus, aber
Opium-Fans früher waren das. Sehen das als nices Fit.
Früher war das ein Horror-Charakter, heutzutage ist es ein Opium-Fit.
Ja, ja. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, große Verbindung dazu. Und da habe ich mich sehr, ich habe mich wieder so von meiner Angstzustand, habe ich mich in dem Film wirklich wieder wie so ein Kind gefühlt. Deswegen geil.
Also krass.
Voll nice.
Du hast auch, oder wir beide haben dann geguckt, weil der leider in Deutschland nicht ins Kino kam, sondern auf Disney Plus gedumpt wurde. Der ist immer noch auf Disney Plus, der folgende Film. Und von mir auch eine klare Horrorempfehlung. Lasst euch nicht von dem Streaming-Anbieter, sorry, ich hab's falsch ausgesprochen, auf Shaitan Plus, lasst euch davon nicht verwundern. Es ist ein Top-Top-Horrorfilm, und zwar Barbarian.
Yeah.
This is 476 Barbary, right?
Yeah, I'm renting this place.
No, I booked it a month ago.
Are you sure you have the right place?
Yeah, what am I supposed to do?
Why don't you come inside and we'll call these idiots.
Wo es um eine junge Frau geht, die für ein Vorstellungsgespräch nach Detroit reist und sie hat sich ein Airbnb gemietet, hat aber nicht hingeguckt, wo das ist. Und jeder, der sich ein bisschen mit Amerika beschäftigt, der weiß, dass Detroit mittlerweile eine komplett abgeranzte Stadt ist. Amerikanisches Duisburg, nachdem dort die Autoindustrie komplett zusammengebrochen ist im Jahr 2008. Und ja, sie ist in einer richtig scuffy, shady Gegend angekommen. Sie will, und sie kommt abends dort an, sie will in ihr Airbnb und da wohnt aber schon ein Mann, beziehungsweise da ist schon ein männlicher Gast, gespielt von, wie heißt der, Bill Skarsgård, den wir als Pennywise-Clown von den neuen It-Filmen kennen. Super Schauspieler mit diesen großen Kulleraugen. Und du merkst schon, irgendwas ist komisch, ne? Wie kann das sein? Sie hat ein Airbnb gebucht, er auch. Angeblich, was ist da los? Der wirkt auch sehr, sehr, also ich finde, der Film macht es super, ihn so shady aussehen zu lassen. Trotzdem geht sie dann in das Haus rein und fängt dann an, mit dem Typen klarzukommen. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, okay, hier ist irgendeine Verarsche. Dieser Typ wird irgendwas anrichten. Der ist viel zu shady, viel zu komisch, selbst wenn die miteinander klarkommen. Der Film hat so viele Wendungen, so viele so unvorhersehbare Wendungen wie kaum ein anderer. Denn das ist kein Film, wo irgendein creepy Killer lauert, der als Bill Skarsgård, sondern das ist ein Film, der dich komplett in Szenarien reinwirft, an die du nie gedacht hättest. Die Frau geht nämlich zu dem Vorstellungsgespräch und ihr sozusagen Mitbewohner in dem Airbnb ist verschwunden und dann entdeckt sie im Keller einen Raum, ja, mit einem abgeranzten Bett und einer Videokamera. Könnte aus Hostel stammen, der Raum, so wie das aussieht. Da sind also sehr perverse und vielleicht auch mörderische Dinge passiert. Und dann merkt sie, dass es irgendwie eine Tür in einen, wie soll man sagen, in einen Untergrundkeller gibt, in ein Untergrundkellersystem. Und ich will jetzt nichts spoilern, da warten extrem fucked up Sachen auf sie, mit denen man nicht rechnen kann. Und gleichzeitig hast du dann, wenn du weißt, was da unten eigentlich lauert, einen brutalen Cut im Film. Also du hast eine wirklich gruselige, finstere Szene, dann hast du einen ganz harten Cut und dann siehst du Justin Long, den Schauspieler, mit so irgendeinem Cabrio an der Westküste entlang cruisen und du denkst dir, wer zur Hölle ist das? Was zum Fick soll das jetzt? Stellt sich heraus, der ist irgendein Schauspieler oder irgendwie ein Angestellter in Hollywood, der gutes Geld macht, dem dieses Haus gehört. Dem diese Immobilie gehört, der irgendwie gemerkt hat, da gibt's ein Problem. Gleichzeitig läuft gegen ihn noch irgendwie eine Anklage wegen sexuellen Missbrauchs an irgendeinem Hollywood-Set oder so, wo du dir schon denkst, okay, was soll das? Und du merkst eigentlich, was für ein Arschloch der Typ ist. Fantastisch gespielt, by the way. Und da ist eine meiner Lieblingsszenen aus einem Horrorfilm der letzten Jahre dabei, die nichts mit Horror an sich zu tun hat, sondern er kommt an, sie geht in dieses Haus, sieht, dass da noch Sachen von Leuten liegen, er checkt die Welt nicht, er hinterfragt es auch gar nicht. Er geht runter in den Keller und sieht diesen Vergewaltigungsraum dort. Und das Erste, was er macht, ist abmessen, wie groß der Raum ist, damit er das dann als Extrazimmer bei irgendeiner Immobilienseite reinstellen kann. Ich habe mich totgelacht. Das ist so richtig typisch amerikanisch Grindset, I gotta make money mäßig. Ist es auch egal, ob da Frauen ermordet und gefoltert und vergewaltigt werden. Hey, ich kann mit dem Zimmer, ich habe ein extra Zimmer, ich kann also das Haus für noch mehr Geld verkaufen. So, todesfunny. Aber geiler Film.
Ich finde auch, Justin Long er kann auch wirklich so Stand-Up-Comedian sein. Also, safe. Auch wenn der Homie nichts sagt, so ein paar Grimassen zieht oder besoffen
der in der Bar steht. Der hat so ein geiles Goofy-Face.
Der ist so witzig, Bruder. Auch so, der ist so unbothered. Der sieht, wie du es schon gesagt hast, der sieht so Sachen. Das interessiert ihn überhaupt nicht, weil er so ein egoistisches Schwein ist, so am Ende des Tages. nochmal auf die Handlung zu sprechen zu kommen. Wir spoilern nicht, weil den muss man gesehen haben auf Shaitan Plus. Der Film ist unpredictable as hell. Selbst wenn du denkst, so, ja, du hast es jetzt raus, du hast es nicht raus. Du hast es auch nach einer halben Stunde nicht raus. Es ist hart. Also es ist wirklich hart, unpredictable. Du weißt nicht, in welche Richtung es geht. Ich habe den jetzt nochmal gerewatcht mit meiner Schwester zusammen. Ich habe dir gesagt, so,
okay,
wo sie mir auch gesagt hat, so, fand ich interessant, dass sie derselben Meinung ist. Ich weiß nicht, wo, in welche Richtung das geht. Ist es was Paranormales? Weil die Protagonistin, die hat im Schlaf hört sie Sachen, also wie wie heißt der Bill Skarsgård im Film? Ich weiß nicht, wie seine Rolle heißt.
Oh, ich hab's vergessen.
Wo auf jeden Fall unser Ex-Pennywise im Schlaf Geräusche von sich gibt. Und ich dachte, yo, das ist so Possessed-Shit. So hat sie auch zu mir gesagt.
Keith heißt er. Keith.
Keith ist Possessed, so hat sie zu mir gesagt. Es geht doch in so eine paranormale Richtung. Ich so, ich weiß es nicht. So, warten wir mal ab. Aber es, ja. Weder noch, was auch immer, es ist unpredictable as hell. Es ist brutal, es ist widerlich. Es ist unglaublich widerlich. Ja. Was ich geil fand, ist, ohne jetzt einen Spoiler rauszuhauen, aber gerade wo wir Bill Skarsgård haben, nimmt meiner Meinung nach so in den ekligen Szenen, bedient er sich auch an die Neuauflagen von It. So finde ja. ich. Es ja. gibt da eine Szene in It 2, die mich stark an quasi das die Main-Bedrohung in diesem Film.
Ja, ja,
du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, ja.
Wo ich auch dachte, das ist wirklich, ich sehe gerade, also die Parallelen, die müssen bewusst gemacht worden sein. Aber nee, ich hatte Spaß meines Lebens gehabt. Und ja, Kino-Release hätte den Vogel abgeschossen. Also
das wäre richtig geil gewesen, haben die reingeschissen, echt.
Haben leider. Die wirklich reingeschissen, aber naja, wir brauchen ja den nächsten Dr. Dick ins Multiversum von Marvel. Also deswegen Schuhe auf wirklich auf diesen Bastard-Konzern, Alter.
Ja, ganz ehrlich. Also unsere Empfehlung auf jeden Fall, wenn ihr über einen Freund Access zu Shaitan Plus haben solltet, dann guckt euch den an. Das ist ein Bangerooney. Was wir aber im Kino, na gut, was ich im Kino gesehen habe, sorry, du hast es aber auch nachgeholt, der vielleicht gehypteste Horrorfilm des Jahres, würde ich sagen, jedenfalls in Amerika, kommt aus Australien und das ist Talk to Me.
Es dürfen höchstens 90 Sekunden vergehen, habe ich mich klar ausgedrückt.
Was passiert nach 90 Sekunden? Talk to me! Talk to
me! Dann bleiben sie. Zünde die Kerze an, um die Tür zu öffnen. Puste sie aus und sie schließt sich. Fass die Hand an. Und jetzt sag: Talk to me. Talk to me.
Auch wieder ein YouTube-Duo, was in die Filmwelt eingestiegen ist. Also Respekt an der Stelle, dass da so viele Leute ja, genau, die heißen Wrecker Wrecker oder so. Ja. Und die haben einen Film gedreht in Partnerschaft mit dem A24-Studio, wo es um eine mysteriöse, einbalsamierte Hand geht, die dort sozusagen als, wie soll man sagen, so als Party-Gag genutzt wird von australischen Teenagern. Denn da gibt es so eine Art Seance, so eine Art, wie soll man sagen, so. Naja, Leute treffen sich, um so eine Party zu machen und neben Alkohol trinken und Dope smoken setzen sich Leute hin, müssen dann an den Stuhl festgebunden werden und wenn man dann die Hand anfasst, ich glaube, du anfasst und du musst noch irgendwas sagen, dann kannst du Kontakt zu den Toten aufnehmen.
Ja, ich meine, talk to me und
ja, stimmt, ja.
Enter to me oder so, keine Ahnung.
Enter me, genau, ja. Du lässt den Geist dann in dich rein. Du kannst also sozusagen Tote aus dem Jenseits wieder hinaufbeschwören. Und ja, das geht dann rum an der Schule. Es gibt Handyvideos, wo man sieht, wo Leute so richtig so dicke schwarze Pupillen haben, weil die besessen sind und irgendwas sehen, aber weil die durchdrehen könnten, muss man dann an den Stuhl festbinden. Und da gibt es ein Paar an Freundinnen, zum einen Mia und Jade. Und Mias Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Und sie sieht darin die Chance, auch wenn sie unbeliebt ist mit dieser Freundesgruppe, die das macht, sie sieht darin die Chance, Kontakt mit ihrer Mutter aufzunehmen. Was ihr auch gelingt. Nur, ja, das Problem wird dann größer, weil irgendwann die Geister nicht mehr heraus wollen und der jüngere Bruder von ihrer besten Freundin Jade will das auch machen. Und da geht einiges schief. Und diese Untoten, die da hinaufbeschwört wurden, die wollen nicht mehr raus aus dem Körper. Und ja, der Film ist auch so ein ähnlicher, sage ich, vom Gefühl her Paranoia-Trip wie Smile, ein bisschen abgewandelte Form. Es gibt auch kaum eine Erklärung für diese Hand und diese magischen Kräfte. Ich glaube, da wird kurz gesagt, ja, das gehört zu irgendeinem Schamanen oder so, dessen Hand da abgeschnitten wurde und einbalsamiert wurde. Das Ganze sieht aus wie so ein Kunstprojekt aus Pappmaché. Aber ich fand es auch nicht irgendwie, also ich fand während des Filmguckens nicht, dass ich dachte, oh, das ist ja voll unrealistisch, kein Bock mehr. Sondern du nimmst es an und dann funktioniert es auch. Und in dem Film sind schon einige, ja, schon einige Fucked-up-Szenen dabei. So.
Ziemlich fucked up. Aber wo du gerade auch so sagtest, dass, also ich finde, mal so gesagt, ich finde, dass der Film einen sehr kindlichen Ansatz hat irgendwo.
Ja, ja.
Die Idee ist witzig. Also erstmal ist eine Art mumifizierte Hand ist da, keine Ahnung, im Vordergrund, wo so Leute so einen Party-Gag draus gemacht haben. Finde ich einen kindlichen Ansatz, vor allem wie die Leute, die da sitzen, sind ja anfangs, die das schon öfter gesehen haben, sind anfangs nicht geschockt, dass jemand da sitzt.
Ja, es wird so präsentiert, wie als würdest du zum ersten Mal in einer Runde irgendwie Weed smoken. Genau, oder so. Genau. Und alle lachen sich kaputt. Oh, der hat an der Bong gezogen und hustet und dreht durch.
Da wollte ich auch drauf hinaus. Der Ansatz ist so kindlich und jugendlich, was wichtig ist für den Film, meiner Meinung nach. Das wird nicht so ernst genommen. Also wenn dann, keine Ahnung, die kriegen dann so ein verbeultes Gesicht, irgendwelche blauen Flecken im Gesicht, die Pupillen wachsen. Wo die jugendliche Gruppe nach einer Zeit Spaß dran findet und die geben sich halt wirklich, wie wenn man sich das erstmal in die Kante gibt oder Leute, die gern smoken, wenn sie, keine Ahnung, erst mal einen Joint passen, was auch immer, wird das dann wirklich so zu so einem Hauptvergnügungsmittel, sage ich mal, an dem Abend. Und da überreizen die das Ganze auch. Und dann kommt der Knall. Ich finde, dann erst kommt der Knall, wenn der Riley eingemischt wird als Minderjähriger. Dann wird der Film ernst. Dann kriegt der Film, wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, läuft auch gerade noch im Kino, glaube ich.
Echt?
Ja, habe ich schon gesehen.
Okay.
Ist für mich, hat es auch Shades jetzt zu einem anderen Film, so wo ich vorhin bei Smile The Ring genannt habe. Da wird ja mit so einem Totenreich gespielt auch.
Ja.
Wo wie hieß sie denn? Die Mia.
Mia, ja.
Wo die Mia als sie Kontakt mit ihrer Mutter aufgenommen hat, als erste so davon erfährt, dass es auch ein größeres Totenreich gibt, was sie sehen kann. Wird, finde ich, auch so ein bisschen in diese Insidious-Richtung gegangen, so.
Okay.
Hat mich stark dran erinnert, so. Vor allem an die ersten drei Teile. Fand ich einen richtig, richtig coolen Ansatz. Ich finde aber, das sind so ein bisschen ein paar Pacing-Probleme.
Ja, also ich fand den Film cool.
Ja.
Aber ich fand ihn, ist für mich nicht der beste Horrorfilm des Jahres.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und ich hatte so ein paar Probleme. Also ich finde keinen von den Jugendlichen auch nur ansatzweise irgendwie sympathisch. Was ja auch vielleicht die Idee dahinter war,
ja.
Aber ich finde irgendwie, ich war nicht davon ergriffen, dass jetzt irgendwas den Leuten passiert, so, weißt du? Da fand ich am nachvollziehbarsten tatsächlich die Mutter von der Jade, die so gottlos abgefuckt ist auf alles. Was ich aber erfrischend fand, sie war nicht so, hey, meine Tochter, pass auf dich auf, sondern die war wirklich ein Problem davon entfernt, ihre eigenen Tochter zu sagen, fick dich so, weißt du? Also, ja. Mit der Mutter habe ich am meisten mitgelitten, weil die natürlich Angst und Abfuck hat, was ihren Sohn angeht. Aber alle anderen Charaktere war so ein bisschen, so gerade die Mia ist eigentlich auch eine scheiß Person,
Alter. Mia hätte sterben müssen, Alter.
Wie gesagt, ist je nachdem, wie man das Ende interpretiert, ne? Also, ja. Ende fand ich dann auch so ein bisschen mixed Angelegenheit. So, mixed bag.
Ende ist scheiße.
Okay.
Ende ist scheiße. Deswegen, die kannst du vielleicht rausschneiden.
Ich fand das Ende auch scheiße.
Ich fand das Ende brutal Arsch. Also,
okay.
Brutal Arsch, leider.
Leider Gottes.
Also, das lässt dann immer noch so, wenn man so vor Letterboxd steht, so, dann gibt man den halben weniger, so.
Safe.
Ich habe ihn noch mal so einen halben Stern dazugegeben, weil ich Spaß hatte. Ich hatte viel Spaß. Es recht in dieser Thematik so mit diesem possessten Scheiß.
Ja.
Kannst du ja vielleicht auch noch später was zu sagen. Das verkacken ja einige, die so ein legendäres Franchise fortführen wollen.
Es gibt zwei Beispiele, die ich noch nenne. Die einen machen es richtig, die anderen verkacken es gottlos.
So. Deswegen, man muss da schon Respekt geben, also das so fun zu verpacken, aber dennoch so eine Ärztekomponente dabei zu behalten. Aber ey, viele verstörende Szenen, die im Kopf bleiben. Also ich sag nur so, diese Fetisch-Szene.
So. Ja, die Fetisch-Szene und wo der Junge schon im Krankenhaus ist und dann dort, ne, mit dem Hinterkopf an die.
Ja, wo der gepflegt
wird. Das war schon.
Und dann ausrastet.
Ja, heftig. Das war schon finster. Ja,
jo, also auch Sachen, keine Ahnung, lernt man auch aus Insidious, glaube ich, so einfach diese Kamerafahrten mit diesem Rauszoomen, wenn du auf einmal in die POV-Perspektive des Charakters platt kommst und dann siehst du irgendwie an der Wand einen Schatten und dann wird der Schatten immer deutlicher und dann steht da irgendwer oder so. So, das finde ich brutal geil. Aber ja, so Pacing-Probleme meiner Meinung nach, unlogische Reihenfolge auch, finde ich, wie man die Geschichte weitererzählt, so, weil geh doch auf die Hand ein. Geh mehr auf die Hand ein. Warum ist die Hand da? Irgendwann nach einer Zeit hat die Hand da einfach gechillt, nur noch so. Ich hatte da meine Probleme mit gehabt.
Ist halt schwierig, weil ich glaube, die könnten sich sehr schnell lächerlich machen, wenn die extrem erklären, woher die Hand unbedingt kommt und warum die so ist, wie sie ist.
Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass auch so Ursprung
hier. Es hätte ja auch gereicht, wenn er sagt, ja, mein Vater ist ein reicher Typ und der war auf irgendeiner Reise in Papua-Neuguinea oder so, ist ja alles nicht weit, oder irgendwo in Ozeanien und hat auf einem Flohmarkt von irgendeinem alten Schaman das Ding gekauft oder so. Das würde so Gremlin-mäßig, das würde mir schon reichen, gefühlt, weißt du?
Safe, aber das ging in so eine, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass so Origin-Stories mitten im Plot so dem Film einfach nicht gut tun. So, das hatte ich auch das Problem hatte ich ja auch in Sinister leider gehabt, was den zu einem Top-Horrorfilm der letzten 70 Jahre gemacht hätte, so in meinem Buch so. Das war das Problem, was das so komplett rausreißt. Aber dann schneidest du das an, aber komplett unlogisch. Da gab es ja die Szene in dem Bus.
Safe.
Wo drauf eingegangen worden ist, aber die war komplett sinnlos. Da wurde wieder ein Fokus auf Mia gesetzt. Wir müssen schnell das und das machen, weil ich bestimme das und so.
Mia ging mir böse auf die Nerven.
Brutal nerviger Charakter.
Ging mir brutal auf die Nerven.
Sau nervig auf jeden Fall, ja.
Wer Demon Possession richtig gemacht hat, ist der neue Evil Dead Rise Film.
Okay.
Die Evil Dead Reihe ist legendär. Gerade auch das Remake von 2013 ist einer der wahnsinnigsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Ich finde auch ein absolut würdiges Remake von Fede Alvarez, der auch Don't Breathe gemacht hat.
Yes.
einer der blutigsten Filme aller Zeiten, geisteskrank. Und die anderen Filme von Sam Raimi sind natürlich Kult. Unser Spider-Man-Regisseur Goat, also vom echten Spider-Man natürlich, ne? Der neue Film ist dope, der macht Spaß. Da geht es um so eine Familie, eigentlich eine alleinerziehende Mutter mit Kindern, und die hat eine Schwester. Die Schwester ist irgendwie so Rockmusikerin, und die wohnen alle in Los Angeles, und die Schwester kommt zu Besuch, und irgendwie gibt es irgendeinen Sturm, und in der Parkgarage bricht irgendwie so ein Teil von der, wie soll man sagen, vom Fundament zusammen, und ich glaube, der Sohn, beziehungsweise, ja, ich glaube, der Hitter ist non-binary. Der findet dort ein Buch, das berühmte Evil Dead Buch, und fängt dann an, der ist ja auch DJ, und fängt dann an, dann dort diese, die Platte, die er dabei findet, die irgendwie dort die Dämonen heraufbeschwört, abzuspielen. Und ja, eigentlich spielt sich das ganze Geschehen in diesem Haus ab. Leute werden possessed und die gesamte Familie dreht durch. Sehr, sehr brutal. Der brutalste Film des Jahres, wie man eigentlich von Evil Dead erwartet. Für mich leider nicht der ganz große Wurf, aber ich glaube, ich bin mir sicher, du wirst auch mad Spaß haben. Mhm. Weil der Film dann schon so an Stellen geht, der macht auch vor nichts halt. Auch diese Familie ist komplett Wumpe. Und da passieren gottlose Dinge. Was lange angeteasert wurde, war so eine Szene mit einem Cheese Grater, der da genutzt wird, um ein bisschen Haut abzuschaben. Also das war auf jeden Fall im Kino so ein Moment, weißt du? Also,
Black Christmas Shit, Alter.
War ein Banger, was war jetzt nicht auf der Ebene von allen vier Filmen davor, aber jetzt auch kein Fail. Also wenn der irgendwann mal auf Streaming kommen sollte, guckt euch den gerne an. Wovon ich euch aber unbedingt abraten muss, und ich muss euch allen warnen, alle warnen, ich habe es bei Twitter geschrieben, der neue Exorcist-Film, Exorcist Believer, ja, der wurde auch in L.A., ich war ja in L.A. letzten Monat, der wurde überall dort promoted, ist eine einzige Katastrophe. Deswegen, Dog, ich sag's dir jetzt noch mal, ich weiß, du hättest dir den eh nicht angeguckt, aber ich sag's dir noch mal so, tu das nicht. Gedreht von David Gordon Green, der für die neue Halloween-Trilogie verantwortlich ist, der sehr viel Kritik bekommen hat, vor allem für Halloween Ends. Und ich bin ja immer noch der Meinung, ich würde für diesen Halloween Ends-Film in die Trenches steigen. Ja, aber ich kann Dave bei dem neuen Exorzisten-Film nicht verteidigen. Wir haben, es ist erstens generell die dümmste Idee, aus dem Exorzisten eine Franchise zu machen. Er gibt gar keinen Sinn. Diesmal hast du nicht ein vom Teufel besessenes Mädchen, sondern zwei. Ja, ein weißes, ein schwarzes, die irgendwo im Wald verloren gehen wollen. Die eine möchte mit ihrer verstorbenen Mutter Kontakt aufnehmen, und anscheinend drei Tage später tauchen die auf und drehen durch. Und am Ende hast du dann die Avengers der Weltreligion versammeln sich dort, um beiden Mädchen den Teufel auszutreiben. Also wirklich, du hast einen normalen Priester, du hast einen katholischen Priester, du hast irgendwie so einen Baptist Priest oder Presbyterian Priester, du hast eine schwarze Frau, die noch so, ich glaube, so entweder aus der Karibik oder aus Afrika so diese Schamanen-Sachen macht, so, und alle versuchen dort so gegenseitig so gemeinsam Hand in Hand diesen Teufel zu bekämpfen. Absolut ass. Und das Perverseste, weil der Film an sich, es ist ja nicht so, dass er nicht kompetent gedreht ist, es ist alles okay, aber null scary, absolut lachhafte Szenen, der Exorzismus, es bedeutet gar nichts mehr. Dieselben Effekte alle. Und dann halt wieder irgendwie mit einem Voice-Changer so. Der Teufel, fick deine Mutter. So. Es gibt zwei Momente, die unvergesslich sind. Zum einen kommt der Priester es ist eine Krankenschwester, die mithilft. Sie sagt, ich bin ein Diener Gottes. Und das eins vom Teufel besessene Mädchen antwortet dann, nein, du bist eine Hure Gottes. Da habe ich mich totgelacht im Kino. Habe ich auch bei Letterboxd geschrieben, das sind Demon Bars, Alter. Und auf gottloseste Art und Weise wird die Mutter aus dem allerersten Exorzisten wieder hervorgeholt als Legacy-Character. und dort in die Geschichte reingeworfen. Ohne Grund, ohne Sinn. Und dann passiert was, was einfach nur unfassbar respektlos ist gegenüber dieser armen Chris McNeil. Sie wird dort reingeschickt in ein Zimmer mit einem Mädchen, was vom Dämon besessen ist, vom Teufel. Und dieses Mädchen sticht der armen Chris McNeil, einer Frau, die 90 ist, beide Augen aus. So.
Was?
Und dann, ja.
Ach, Scheiße.
Und dann für den Rest des Films liegt sie dann mit so einer Augenbinde und sagt so, ich drück euch die Daumen, dass ihr das schafft mit dem Teufel. Absolut respektlose, gottlose Scheiße. Und dann ganz am Ende, damit es das i-Tüpfelchen auf der Scheiße-Torte, weil im Film wird ja gesagt, ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter, die damals im Original-Exorzisten vom Teufel besessen wurde. In der allerletzten Szene kommt Regan, die echte Regan aus dem ersten Exorzisten, ihre Mutter im Krankenhaus besuchen. Weißt du was? Fickt euch ins Knie. So.
Alter, das hat niemand verdient, der Exorzist und Requiem for a Dream gedreht hat, oder?
Wirklich, also, die Ellen Burstyn, die Dame ist eine unfassbar geniale Schauspielerin, die hat sich auch das ist ja auch ein Problem, die hat sich öffentlich geweigert, an diesem Film teilzunehmen.
Die Arme.
Und die haben ihr Geld angeboten, sie hat Nein gesagt. Die haben ihr noch mehr Geld angeboten, sie hat Nein gesagt. Dann hat sie gesagt, okay, ihr müsst aber ein paar Millionchen spenden an eine Stiftung, die ich habe für junge, strugglende Schauspieler. Dann haben die gesagt, ja, okay, und deswegen hat sie an dem Film dran teilgenommen. Das ist natürlich auch keine gute Promo, zu wissen, dass dein Starcast gar keinen Bock auf die Scheiße hat. Wirklich katastrophale Zeitverschwendung, goofy ass, unlustig, ungruselig.
Hat der Film große Numbers gemacht? Erste Woche? Nee, auch nicht.
Die geisteskranken Vögel, ich weiß nicht mal, welches Studio das ist, ich glaube Universal, die geisteskranken Vögel haben sich die Rechte an Exorzisten gekauft, um eine Trilogie zu machen.
Boah.
Für 400 Millionen Dollar. Dieser Film, ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat, 80 oder so. Ich glaube, eingespielt hat. Vielleicht gerade mal dasselbe Geld. Und du musst ja immer noch Marketing dazu rechnen. Die haben sich gefickt.
Ja,
keiner hat Bock auf eine Trilogie vom Exorzisten. Niemand. Vor allem, wenn der erste Film so arsch ist.
Boah.
Das ist einfach typische Hollywood-Geldverbrennung. Dumm. Einfach nur dumm und arsch und scheiße. Dann gebt lieber Leuten wie einem Zack Cracker von Barbarian oder dem Regisseur von Smile, gebt dem mehr Geld, damit er was Cooles machen kann.
Safe.
Aber nicht diesen Müll. Katastrophal. Katastrophe. So. Bevor wir zum Hauptteil kommen, weil it's time. Ich habe Knock at the Cabin geguckt. Eigentlich mehr so Sci-Fi-Horror mit Batista. Cool. Dope. Film von M. Night Shyamalan, der ja immer Hit or Miss ist, aber du hast mich ja zum großen Fan von The Visit gemacht.
Ey, The Visit, goated Film,
oder? The Visit ist wirklich goated. Goated und gruselig. Knock at the Cabin hat sehr viel Spaß gemacht. Ich find's cool. Es ist so ein Film, es ist kein Film, wo ich sage, ihr müsst hinrennen zu, keine Ahnung, zur nächsten Internetseite, wo ihr den Film gucken könnt, aber wenn er irgendwann Streaming kommen sollte, ich glaube, der ist sogar Prime oder so, und ihr habt an einem Sonntag nichts zu tun und wollt entertained werden, meine Empfehlung. Andere Sache, ich habe Pearl geguckt. Kann ich dir auch empfehlen. Du fandst X gut. Pearl ist die Vorgeschichte zu X.
Schau mir gerne an, ja.
Mia Goth, die schon in X genial war, als Maxine und als alte Dame, die hat ja beide Rollen gespielt.
Heftig, ja.
Spielt hier Pearl, die Vorgeschichte von der alten, ekligen. Sehr, sehr gut gemacht. Absolute Acting-Masterclass. Sehr, sehr fucked up Movie. Und Schauspielleistung goated. Letzter Tipp, Geheimtipp, Bruder. Der geht auch an dich.
Ja.
2020 ist ein kleiner Film rausgekommen, der heißt Sick.
Help me! Oh my God! Just one moment. Unlock the door! You have a mask, don't you? Your mask.
What?
I can't let you in, it's not safe.
Are you kidding me, lady? Please!
In dem Film geht es um die Corona-Pandemie in Amerika. 80 Minuten geht der, ganz kurz, knackig, brutal und unbarmherzig. Geschrieben von der Legende Kevin Williamson, der natürlich auch für Scream 1, 2 und 4 verantwortlich ist. Geht um zwei Mädels, die gemeinsam in den Lockdown gehen, im Ferienhaus von irgendeinem Verwandten oder von den Eltern. Und dann kriegen die Probleme mit einem maskierten Angreifer. Der Film ist wirklich böse, ist richtig fies. Chase-Sequences, die an die Grenze gehen, wirklich eine Empfehlung. Der Film geht hart, vor allem, weil der so kurz und knapp ist. Es geht sofort los, kein Bullshit. 80 Minuten kann man entspannt wegsnacken und brutal ist er auch. Also meine Empfehlung, der ist jetzt nirgendwo zum Streamen, aber falls ihr irgendwie aus Zufall auf irgendeine Internetseite stoßen solltet, wo es dort steht, den Film kannst du kostenlos gucken, dann kann ich euch den nur empfehlen. Ich habe mir für die heutige Folge, weil es auch unser viertes Mal ist, was Besonderes überlegt. Ich dachte, wir können nicht die ganze Zeit nur über Filme gucken, die niemand gesehen hat. Wir müssen auch irgendwas Neues bringen. Ich dachte mir, Quiz, nein. Tierlist, nein. Irgendwelche Leute, Franchises ranken, haben wir eigentlich auch schon gemacht. Killer gerankt haben wir auch.
Dick Rating von den Killern.
Dick Länge erraten.
Intern.
haben wir intern besprochen, in sehr vielen langen Gesprächen. Wurde alles schon gemacht, weil mit Visi ist ja am Ende des Tages immer noch ein Podcast, bei dem es sich hauptsächlich um Musik dreht. Und warum verbinden wir das nicht? Musik und Horror. Und Horrorfilme wären nur halb so gut, wenn sie keine krasse Musik hätten, die für Atmosphäre sorgt. Und deswegen möchten wir heute, also eigentlich ist es deine Aufgabe, mein Lieber, ich kann da nur am Ende meine Meinung dazu sagen, yes. Du bist heute der Ehrenmann, wir küren heute das beste Horror-Theme überhaupt. Ja, ich habe eine Auswahl gemacht, die ist sicher sehr ein bisschen biased, aber ich habe eine Auswahl gemacht von 16 Themes, die meiner Meinung nach besten, ja, und die werden gegeneinander antreten wie in einem, ja, Turniermodus, den wir aus Fußball oder aus March Madness Basketball kennen, gegenseitig werden sie sich eliminieren, werden antreten, du hast die Ehre, die Auswahl zu treffen. Ich werde die Themes, also sozusagen die Titelmusik, die Titellieder für dich anspielen und dann streichen wir die weg und am Ende gibt es einen Gewinner. So. Okay, nochmal an alle zur Erklärung, ein Theme ist sozusagen, die Titelmusik ist jetzt kein Soundtrack, der irgendwo auftaucht, ist auch kein Filmeffekt, sondern einfach so ein bisschen ein catchy Theme. Vorweg, ich nehme schon mal weg, bei Freitag der 13., wir kennen alle dieses Kick. So, das ist zum Beispiel Teil von dem Theme. Und das wird heute gegen andere Berühmte antreten. Für alle, die jetzt schon rumheulen, ein paar Sachen musste ich natürlich weglassen. Ja, legendäre Sachen wie das Alien-Theme habe ich nicht drin, weil ich wollte Sachen haben, die so ein bisschen catchy sind. Weißt du, wo ich jetzt dir nicht 9 Minuten Filmmusik vorspielen muss, sondern 20 Sekunden und du weißt sofort, okay, das ist catchy, das hat eine Melodie oder es hat irgendeinen Soundeffekt. Ich weiß sofort, das ist der und der Film. So. Deswegen auch so Sachen wie Cannibal Holocaust Soundtrack, der sehr, sehr fire ist, aber so sehr uplifting zu einem der schlimmsten Filme aller Zeiten, habe ich rausgelassen.
Okay, sagen wir nochmal für die Zuhörer danach, zu welchem Film es gehört?
Auf jeden Fall, ich werde das ankündigen, wer gegeneinander antritt. Und dann werde ich auch die Themes abspielen. Also ich werde die einblenden, ihr werdet das immer wieder hören.
Okay, so. Wir dürfen nicht biased zu dem Film
die Musik. Ach so, genau, ja, das ist meine richtig. Ansage an dich. Ja. Weil wir wissen, du genau. liebst zum Beispiel Scream oder so. Und Scream ja. hat natürlich auch ein tolles Theme. Aber ich will hier, dass du am Ende des Tages klar nach Gefühl entscheidest. Aber es geht nicht um den Film. Also es tritt hier nicht der Film Scream ja. gegen den Film Candyman an, sondern es geht hier rein um die Musik. Ja, und da spielt viel mit rein, Atmosphäre, vielleicht auch Catchiness, der Gruselfaktor, ikonischer Status, ne, alle diese Sachen spielen mit rein und ich will, dass du so unbiased wie möglich sagst, ja. das Theme geht härter. So, ihr, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt natürlich auch mitmachen, könnt mir auch gerne im Anschluss der Folge schreiben, ey, das ist geisteskrank oder ich hätte das gewählt oder wenn ihr irgendwie die Adresse von Nivito wollt wegen irgendwelchen Drohungen oder so, ja, weil er irgendeinen Scheiß ausgewählt hat, dann slidet in die DMs, ich gebe euch das gerne. Easy. So, ich habe hier nämlich meinen Turnierbaum offen. Theme Nummer 1 und das ist der Number 1 Seed, ist sehr bekannt. Ich werde das gleich mal anspielen. Und zwar das Halloween-Theme von John Carpenter. Halloween-Theme tritt an gegen den Number 16 Seed, ein italienischer Klassiker von Lucio Fulci, The House by the Cemetery. Fredo-Fans sollte der Song bekannt sein.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
Ich würde behaupten, kein einfaches Matchup. Sogar der Number 16 Seed ist ein Bangerooney.
Damn.
Aber es ist halt Halloween gegen House by the Cemetery. Bitte nur nach Musik entscheiden.
Ich muss mit mit Anbetracht von dem Fredo-Song muss ich mit House by the Cemetery gehen.
Ach du Scheiße, ein Riesen-Upset.
Ich dachte, ist der es Song so hart. Ich wusste auf den Punkt, wo du Fredo gesagt hast, ich habe den Film nicht gesehen. Aber wahnsinnig hart. Eines der besten UK-Samples jemals.
Typisch italienischer Film, ja. Zum Teil sehr trashig, zum Teil gottlos brutal, wie es für Fulci ist. Der Song ist halt unfassbar krass atmosphärisch, aber ich sag dir ehrlich, ich hätte wirklich gedacht, dass Halloween all the way ins Final geht. So, aber ey, das ist okay. Halloween verliert nichts an
ey,
Kraft.
Ey, ich kann aber kein Bangerooney jetzt hier so lassen, Bruder, geht nicht. jeder liebt also, Halloween, es braucht jetzt mal ein bisschen.
Wahnsinn. Number One Seed ist direkt in der ersten Runde raus, eine riesen Upset. Nummer 2, und zwar, das ist Candyman. Sehr bekanntes Theme von Philip Glass. Sehr atmosphärisch. Und Candyman tritt an gegen Poltergeist, der Klassiker von Toby Hooper. Candyman gegen Poltergeist.
Poltergeist wipe den Floor mit Candyman, meiner Meinung nach.
Wirklich?
Ja, es ist zu gruselig.
Krass, Poltergeist gewinnt wieder eine Sache, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil Candyman einfach legendär ist.
Ist legendär und wir brauchen noch nicht drüber reden. So, ich
weil Poltergeist ist so uplifting, weißt du?
Ja, ich, Bruder, diese Kids-Vocals, die bumsen mich bis heute noch, deswegen. Ja. Sobald so Kinderstimmen so einsetzen, da drehe ich durch. Pause, Synergy.
Ja gut, fair enough. Also für mich wieder eine Upset, wobei man sagen muss, ich hatte das hier eingestuft als Number 8 Seed gegen den Number 9 Seed. Okay. Poltergeist setzt sich durch. Als nächstes, es wird auch ein Banger. Freitag der 13., vor allem mit dem Kick, Mama, tritt an gegen The Omen. Ja, also Ave Satani, der Shaitan Plus Soundtrack auf jeden Fall von The Omen. Was sagt Musikkritiker Nivito?
Ich finde, ab dem Punkt, wo die Klaviernotes einsetzen bei Omen, wird es schwer. Ich muss trotzdem in Freitag der 13. geben, oder?
Okay.
Also auf jeden Fall hilft Omen sehr im Film auch Atmosphäre zu schaffen. Aber
Damien, der kleine Bastard.
Ja, Damien, der kleine Hundesohn. Vor allem mit in Anbetracht, dass im ganzen Set oder im ganzen Cast halt so ein Chaos ausgebrochen ist, finde ich, macht es noch gruseliger. Ja, aber ich finde zum Beispiel Poltergeist finde ich gruseliger und atmosphärischer als Omen tatsächlich.
Okay, krass. Persönlich. Krass. Ja. Ja, wir suchen einen Gegner für Freitag den 13. Und jetzt haben wir ein etwas moderneres Theme, das jeder kennen sollte. Wir haben das Saw-Theme. Wir haben ja schon drüber geredet. Der 10. Teil ist gerade in den Kinos. Ein wirklich, wirklich berühmtes Stück Musik, was überall verwendet wird. Nicht nur in Saw, also eine Zeit lang war das ja Hintergrundmusik für jedes mögliche YouTube-Video, Let's Plays, irgendwelche mysteriösen Ankündigungen. Das Saw-Theme wird überall verwendet. Ist aber auch ein Banger.
Ja, cleared, weiter.
Es tritt an gegen einen ultimativen Klassiker. Okay. Deutlich älter.
Du könntest mich mit genau einer Sache noch ficken, aber mach mal.
Deutlich älter und ein Film, der eigentlich Blockbuster erfunden hat. Der legendäre Score von Jaws, der weiße Hai von John Williams, vielleicht dem Komponisten, Filmkomponisten Goat. Es ist Saw gegen Jaws. Also, alt oder neu? Was sagst du?
Bruder, ich bin zu beeinflusst von dem Neuen, was für mich nostalgisch ist. Jaws natürlich ein absolutes Meisterwerk, darf nie vergessen werden. Aber wir reden ja nicht über die Filme. Saw ist für mich Bruder, das könnte auch so ein Southside-Trap-Beat sein. So. Das geht so brutal hart.
Wurde oft genug gesampelt, ja.
Das geht so brutal hart, deswegen Jaws.
Ich glaube, an deiner Stelle hätte ich genauso entschieden. Ja. Alles gut. Jetzt kommen wir eigentlich schon zur nächsten Turnierseite, zur nächsten Seite des Turnierbaums. Mit dem Number 2 Seed, eine Titelmelodie zu einer Franchise, die wir auch hier besprochen haben, und zwar Der Exorzist. Das legendäre Tubular Bells von Mike Oldfield. Seit 50 Jahren ein gruseliger Song, der Leute hops nimmt. Ich sehe schon an deiner Reaktion, dass du den vielleicht nicht schlecht findest.
Das ist eine der härtesten Stücke Musik aller Zeiten, meiner Meinung nach.
Jetzt wird's schwierig. Der Song tritt gegen den Number 15 Seed an. Sehr schwer, aber ich muss sagen, eins der besten modernen Themes überhaupt. Deswegen wirklich von meiner Seite ganz viel Respekt für den Titelsong von It Follows.
Thank you.
für mich wirklich ein absoluter Banger, war auch geisteskrank in dem Film. It Follows sowieso einer der besseren modernen Horrorfilme überhaupt.
Wäre der in einer Runde mit einem anderen, wäre weitergekommen.
Ah, schwierig.
Aber, Exorzist-Team ist, also es gibt noch keinen Film, es gibt keinen einzigen Film, der mich, als der Film vorbei war, nochmal zu Gänsehaut gebracht hat, allein durch die Musik, so, weißt du, wenn der Abspann läuft. Deswegen, maximal, wirklich.
Ja, schade an Disaster Piece, einer meiner Lieblings-Horror-Soundtracks, der von It Follows, wirklich, wirklich stark gemacht. Natürlich, muss man ehrlich sagen, hat so einen klaren so 80er-Einfluss. Das könnte jetzt auch bei Stranger Things laufen, wenn man ehrlich ist.
Voll.
Aber der Song ist ein Banger. Apropos Banger, jetzt kommen wir mit dem ultimativen italienischen Banger. Es ist eigentlich Horror im Disco-Gewand. Und das ist der Soundtrack von der legendären Prog-Rock, italienischen Prog-Rock-Gruppe Goblin, und zwar der Suspiria-Soundtrack. Suspiria tritt an gegen ein anderes, absolutes Horrorschwergewicht, also eine schwierige Aufgabe. Und zwar die Musik von The Shining, von Wendy Carlos. Hart.
Red rammendes Bitch, Alter. Ey, Bruder. Ja, es wird nicht so knapp, wie ich gedacht habe. Aber
okay.
Big Shoutout an Suspiria. Brutal geiler Soundtrack. Auch brutal geiler Film. Muss ich sagen, es ist leider nicht close mit Shining. Also, was ist das für ein Instrument, was da so tief geht? Ist das so ein Oboen-Shit, Alter?
Ja, müsste so Trombone oder irgendwie sowas, ja, weißt du? Ja,
Bone, Alter. Bone auf jeden Fall.
Okay, also Shining kommt weiter.
Verrückt, ja. Bitte.
Jetzt wird es, glaube ich, jetzt bist du persönlich dabei. Wir haben eigentlich nur Bangers only hier, muss man wirklich sagen.
Safe.
Ich habe nur das Beste vom Besten ausgewählt. Ich werde es jetzt nicht verraten, weil du wirst drauf kommen. Das nächste Pairing sind auch zwei Horror-Schwergewichte. Der Main Title von A Nightmare on Elm Street von Charles Bernstein.
Boah, wird das schwer. Wird das schwer.
1-2, Freddy kommt vorbei. Ich finde, was ich an dem Song so besonders finde, ist, der klingt immer noch so, der klingt nicht nur gruselig, sondern so aktiv unangenehm. So richtig dieser Druck durch diese raw Bässe und dann noch diese Synthies, diese Dissonanzen. So als würde Freddy dich auslachen, weil du nicht entkommen kannst. Geisteskrank.
Bevor dieser Cut kommt, ich weiß nicht, ob das eine Gitarre ist oder so, dieses so aus dem Nichts, ja. Das ist so AC/DC-Shit.
Ich weiß.
Ganz verrückt.
Ich finde auch einer der wenigen so 80-Scores, der gar nicht mal so outdated klingt, so, weißt du?
Also Maximum, Bro.
Aber wir haben für Nightmare on Elm Street einen brutalen Gegner bekommen. Eher minimalistisch, aber unfassbar atmosphärisch. Und der Film ist vielleicht Top 3 Horror aller Zeiten. Ennio Morricone, die Legende, die Filmmusiklegende, hat für John Carpenters The Thing ein Theme gemacht. Ja, Freddys Traumwelt oder die Eiseskälte der Antarktis?
Also ich muss mal erstmal sagen, dass Nummer 2 die Spannung des Grauens ist, so jeder den Film gesehen hat. Ich beziehe mich immer auf die Filme, Bruder, aber zusammen mit der Atmosphäre, ich glaube, das ist so sinnbildlich für jede spannende Szene, und die kann man, glaube ich, universell einsetzen, bis zu diesem Dracula-mäßigen, ja, was er einsetzt. So. Aber ja, Nightmare on Elm Street Theme ist Top-Tier.
Ich glaube, ich würde mitgehen, auch das, wenn ich das The Thing-Ding auch krass finde. So.
Das ist ein All-Star-Team gegen
ja, es
G-League.
Okay, krass. Es fehlen noch zwei Filme, zwei Banger. Ich glaube, den einen kannst du dir schon denken. So. Unser Nummer 6, Seed. Dein Lieblingshorrorfilm. Auch wenn, na gut, einer deiner Lieblingshorrorfilme.
Okay.
Du musst aber jetzt, du darfst jetzt nicht biased sein, was den Film angeht, sondern wir gehen nur nach Musik. Wir haben Scream. Ja, ein Theme, was irgendwie purer nach 90er Jahre klingt, nach irgendwie so True Crime, nach Enthüllungen, so, ja, nach Intrigen. Auch so ein bisschen, hat trotzdem so diesen, irgendwo so diesen leichten Teenie-Vibe drinne.
Ich finde, das hat auch so ein bisschen so eine, dass sich das in so eine leichte Trance versetzt. Das hat auch so ein bisschen wirklich so einen cloudigen Vibe, so, ich weiß es nicht. Also man schwebt irgendwie so als Zuschauer schwebt man immer so mit, finde ich, also in Kombination mit dem Film auf jeden Safe. Fall.
Ich würde auch behaupten, es ist nicht primär scary, aber es ist so mysteriös.
Voll mysteriös.
Ja, Scream tritt an gegen Christopher Youngs epochalen Hellraiser-Score.
Ja, ist schwer.
So klingt's, wenn das Tor zur Hölle aufgestoßen wird, auf jeden Fall.
Ist crazy, auf jeden Fall, Bruder. Als ich das erste Mal, das war auch relativ spät, Hellraiser geguckt habe, habe ich, also ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber Bruder, ich dachte, es wird so ein Intro zu JBG 1. Ich dachte, so Mitternacht.
Geil, ja. Fängt ja, wir ein krasses gerne. Sample, aber boah, wirklich.
Maximal, Alter, für so ein OG Farid Kolle-Song, auf jeden Fall. Mm. Großartiges Theme, aber ich muss mit Scream gehen tatsächlich.
Mhm. Mhm.
Weil das
würde ich aber mitgehen.
Geht, finde ich, auch eine ganz andere Richtung als alle anderen, und das macht es trotzdem gruselig und gut.
Okay, es war eine ganz schön, ja, wilde und überraschende erste Runde. Einige Choices, die schockierend waren, muss man ehrlich sagen. Also wir haben uns verabschiedet von Halloween, von Candyman, vom Omen, von Jaws, von It Follows, Suspiria ist raus, The Thing ist raus und Hellraiser ist raus. Jetzt geht's weiter und jetzt wird's ernst. Wir haben Ich glaube, du weißt ungefähr, wie die jetzt klingen. Ich werde es für die Zuhörer noch mal einspielen, aber ich glaube, du weißt Bescheid. Wenn du noch etwas hören möchtest, sagst du mir Bescheid, ja?
Easy.
Wir haben jetzt in der zweiten Runde House by the Cemetery gegen Poltergeist.
Ja, vorhalten, nicht biased zu sein aufgrund der Filme, wenn man den einen nicht kennt.
Wir haben also dunkeldüstere Gothic-Melodien an der Orgel gegen uplifting Kindergesang. Gegen fucked up uplifting Kindergesang.
Ich bin halt voll Team Gesang, deswegen
voll Team Kinder.
Voll Team Kinder, die singen in einem paranormalen Film. Es ist atmosphärischer. Ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen. Super hart. Wirklich ein geiler Song, den ich auch damit verbinde, so letztendlich. Aber ich muss mit Poltergeist gehen, die Runde. Aber wenn du Poltergeist gegen Halloween jetzt ansetzt, wird es auch wieder schwer, das zu vergleichen, weil das kam vorhin so hart. Ich habe es wirklich zum ersten Mal gehört. So in reiner, in cleaner Version, so weißt du?
Okay.
Ich fand es so hart jetzt als ersten Beat. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht bereue, aber Poltergeist kann gern weiter. Ich mag Poltergeist-Theme.
Okay. Poltergeist, vielleicht hier der ja, Überraschungsseed auf jeden Fall. Freitag der 13. gegen Saw. Doch John Kramer, der am Plotten ist, dass du dir einen Schlüssel aus dem Arschloch raussägen musst.
Es wird bei mir tatsächlich der Schlüssel im Arschloch. das geht zu hart. Das ist ein Universal Banger. Also wirklich, das ist ein Hit des Grauens. Zeitlos für mich auch, obwohl Jasons Adlibs sind da todeskrass, muss ich sagen. aber ich muss tatsächlich mit Saw gehen.
Okay, ja, Saw als tatsächlich einziger Vertreter des 21. Jahrhunderts hier.
Crazy.
Sagt auch schon einiges aus. Ich habe auch viel gesucht. Ich habe wirklich geguckt, was könnte man noch nehmen. Aber ich glaube, klar, Horrorfilme haben sich auch verändert. Es gibt leider nicht mehr so diese catchy Themes. So viele Sachen sind dann so, entwickeln sich langsam. Ich fand das Hereditary-Ding geisteskrank. So. Das ist auch so, es hat so fast schon, das könnte auch bei Interstellar laufen. Das hat ich entdecke die Welt mäßig. So. Jemand hat es geschrieben, so klingt der Triumph des Bösen, würde ich auch unterschreiben. Ja. Ich habe Hereditary nicht mit reingenommen. Aber andere modern Themes finde ich gar nicht mal so krass. So. Dann eher schon aus Serien. So, American Horror Story hat krasse Scores und Mindhunter hat geisteskranke Songs drin. Aber gerade auch so asiatische Horrorfilme setzen so sehr viel auf so melancholisches Zeug. So. Deswegen, ich habe schon probiert, so die Sachen zu nehmen, die so wirklich sofort erkennbar und catchy sind.
Ja.
Saw weiter. Als nächstes, vielleicht die zwei besten Horrorfilme überhaupt gegeneinander. Der Exorzist oder Shining?
Ja, Bruder, das ist das Finale, Alter.
Das ist geisteskrank.
Also, das ist ein Finale für mich jetzt. Können wir noch mal kurz zur Einordnung placen, wo der ich ist egal für die Entscheidung, nur kurz von meinem Gefühl. Wo
welche Seeds das waren?
Nee. Wo kickt in Shining das erste Mal das Theme? Auf dem Weg zum Resort, ne?
Ich glaube, ja.
Das ist so hart.
Wendy Carlos, legendär. Böse, böse Laune-Song. Aber ja, Exorzist ist halt also beides goated Themes, so. Auch beides doch noch mal deutlich anders.
Ich muss tatsächlich mit dem komplizierteren Piece of Art gehen. Ich muss tatsächlich mit Exorzisten gehen, Bruder.
Okay, okay, gut.
Einfach, weil es ist einfach, es ist ein Banger.
Ich würde behaupten, es ist doch noch ein Ticken mehr iconic.
Ja, will ich auch sagen.
Also es frisst sich von der Melodie her und dieser Abfolge ein bisschen mehr ins Gehirn. Aber schwieriger Pick. Das ist wie ein vorgezogenes Finale auf jeden Fall. Ja, safe. Exorzist setzt sich durch. Jetzt treten deine beiden Lieblinge gegeneinander an. Wes Craven, R.I.P., seine Kinder gegeneinander. Nightmare on Elm Street gegen Scream. Denk nur an die Musik und geh dran, weißt du, wie ikonisch, wie
selbst wenn, die Musik Bruder, selbst wenn krass ich die, so. Selbst wenn ich an die Filme denken würde, wäre das ein mentaler Kampf gerade für mich. Es ist Nightmare on Elm Street für mich, Bruder.
Mhm. Ich glaube, ich würde dieselbe Entscheidung treffen.
Ja, es ist mehr Horror. Es ist mehr Horror, weniger Crime und jugendlich. Es ist ja richtig Abfuck Freddy Demon, gerade aus dem Höllenfeuer gekommen, Bruder. Ja. Dann noch mit Vocals, so, wenn man bis dahin hört. Ja. Sorry, also das ist. Wird schwierig für die anderen.
Okay, Nightmare on Elm Street setzt sich durch und wir haben eigentlich jetzt schon das Halbfinale erreicht. Nicht eigentlich, wir haben das Halbfinale erreicht. Poltergeist gegen Saw. Verstörender Kindergesang gegen einen Trap-Banger.
Ich mag Poltergeist schon sehr, Bruder, aber das ist die 808 kommt von Southside, Bruder. Nee, ich gehe mit Saw tatsächlich, Bruder.
Saw, die Saw-Franchise.
Ja.
Ja, das Theme ist wirklich nicht von dieser Welt. Wir haben einen Saw im Finale. Ach du Scheiße.
Ja, das ist schon hart.
Der Exorzist oder Nightmare on Elm Street?
Ja, doch, Alter.
Exorzist oder Nightmare? Freddy oder Pazuzu? Der 70er-Klassiker gegen den 80er-Klassiker.
Ich muss sagen, also es fällt mir sehr schwer, so auch wenn wir so von meinem Lieblingsfilm aller Zeiten reden, muss ich mit Exorzist geben.
Holy shit, Alter, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ey.
Also Geisteskrank. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Film seit 50 Jahren fast...
ja, es sind genau 50 Jahre.
50 Jahre, heftig. Mhm. So ein Theme aufstellen kann, erstmal, und dass er noch so viel in einem auslöst, so, Bruder, also das ist Trap in den 70ern, Bruder.
Weißt du, womit ich gerechnet habe vorher? Weil das wäre irgendwie nach Gefühl mein Finale gewesen. Ich habe beim Erstellen oder beim Aussuchen der Themes und die Liste habe ich dann halt, habe ich durch so einen Generator machen lassen. Ich dachte, das Finale wird sein Exorzist gegen Halloween. So, ich dachte, weil das so die beiden.
Ey, du hast mir eine Falle gestellt, ich kannte das nicht.
Alles gut, ist doch kein Problem, House by the Cemetery zu nehmen. Der Song ist gottlos feiert.
Das ist unglaublich.
Ich finde, der Film ist nicht so bekannt wie die anderen, aber das Theme ist Top 5 eigentlich. So, gefühlt. Exorzist im Finale gegen Saw, bevor wir ins Finale gehen, Platz 3. Poltergeist oder Nightmare?
Ja, Nightmare on Elm Street dann.
Nightmare on Elm Street, Freddy kriegt den, den dritten Platz.
Der hat ja, finde ich, ähnliche Elemente, zumindest ab den Vocals. Aber dann ab da macht doch Nightmare on Elm Street alles besser. Also atmosphärischer auf jeden Fall.
Freddy holt sich den dritten Platz aufs Podest, da wird er sich freuen. Und jetzt haben wir das ganz große Finale. Was ist der beste Horror-Theme-Song aller Zeiten? Gewählt von Nivito. es passt auch in dem Sinn, es ist das 21. Jahrhundert gegen das 20. Jahrhundert. Ja. So, es ist die moderne Generation mit all die Sachen, die wir bekommen haben, Found Footage, Torture Porn und so weiter und so fort. Saw oder es ist klassischer Horror. Demon Possession perfektioniert im Exorzisten.
Put me on the spot, Alter, wirklich. Es ist sehr schwierig, Bruder. Es ist sehr schwierig.
Es ist nicht einfach. Und ich finde, man muss auch wirklich Shoutout geben an dieses verdammte Saw-Theme. Es ist ein Alltimer. Egal, wie man zu der Franchise steht, die Musik ist krass und absolut ikonisch.
Stimmt. Ich glaube persönlich, ich muss ich muss mit dem Horrorfilm-Klassiker gehen.
Okay.
Ich muss Alan und Linda eine Wiedergutmachung geben. Nee, weil der Song einfach, der ist das Maximum. Also für mich gibt es, ab dem Zeitpunkt, wo ich es gehört habe, war es eigentlich neben Shining, wurde es sehr, sehr, sehr eng für mich. Ich muss tatsächlich mit dem Exorcist gehen, Bruder.
Wir haben einen Gewinner.
70s.
Mike Oldfield, Bruder. Tubular Bells ist das beste Horror-Theme aller Zeiten. Ich finde, es ist ein absolut solider, verständlicher, guter Pick. Shoutout an Saw auf Platz 2. Ist auch vielleicht ein bisschen Genugtuung für den ersten Film in einem Jahr, wo er so verhunzt wird nochmal, dass wir hier das Original ehren und würdigen. Man muss auch sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Song gar nicht mal für den Exorzisten geschrieben wurde, sondern den gab es schon, den haben die nur verwendet für den Film. Hat perfekt gepasst, ja, weil ich glaube, Mike Oldfield hat eher so ein bisschen Ambient Prog Rock gemacht in die Richtung und jemand hat es dort gehört, ich weiß nicht, ob es selbst William Friedkin war, der Regisseur, R.I.P. an der Stelle, dieses Jahr verstorben, der King, aber sie haben das gehört und das ist ein Match made in heaven, wie man so schön sagt. Diese Musik ist ein Synonym für einen Exorzisten und Synonym für Horrorfilme allgemein. Deswegen, wir haben einen Gewinner. Shoutout an alle Teilnehmer, Shoutout an alle Goated-Horrorfilme, die wir da besprochen haben, auf jeden Fall. Shoutout an dich, absolut solide. Ich bin gespannt, was die Zuhörer sagen oder was die gepickt hätten. Einfach nur, wenn man die Musik an sich beurteilt. Exorzist war auf jeden Fall, wenn man mich fragen würde, ich hätte von vornherein gesagt, entweder Exorzist, Halloween oder Nightmare wird's. So, deswegen.
Hast du jetzt hättest du einen finalen Pick?
Einfach ich jetzt aus dem Bauch heraus?
Aus dem Bauch heraus, jetzt, du hast sie ja jetzt auch gehört. Also.
Halloween, Bruder. Ich muss wirklich Halloween sagen.
Ich glaube, du bist biased.
Sind wir doch alle. So.
Nein, Exorzist ist kein. Es kratzt an der Top 5 vielleicht bei mir, an Horrorfilmen.
Vielleicht bin ich biased, auch weil ich, habe ich gar nicht besprochen, die Folge, aber würde jetzt zu den Rahmen springen, auch weil ich bei Michael Myers Haus war in Pasadena bei Los Angeles.
Ja, ich kann verstehen, Alter.
Ja. Aber trotzdem, mal wirklich losgelöst von meiner Liebe für die Franchise. Ich meine, ich finde Scream ist für mich ja trotzdem, glaube ich, noch höher anzusiedeln, aber es ist ein goated Theme. Es ist die Musik.
Es so. Ist auch der Slasher-Theme, so. Also.
Ja, es ist die Musik, die einfach das perfekte Horror-Theme für mich. Weil Carpenter auch so ein Goat ist. Deswegen schwierig. Ich finde aber geil, dass irgendwie jeder Song irgendwas anderes repräsentiert und auch musikalisch anders ist. Wir haben dort klassische Sachen, wir haben so Synthie-80er Sachen, wir haben so ein bisschen so Rockzeug. Also du hast alles dabei und das ist ja auch das Schöne an Horror irgendwie, dass du so viele Gesichter hast. Ich hätte einfach auch sicher aus dem Bauchgefühl heraus Halloween gesagt, bin sicher da biased, aber House by the Cemetery, glaube ich, wäre auch close für mich.
Ja, Bruder, maximal, ich habe richtig Bock, den Film zu gucken. aber ja,
heftig. Der hat leider ein paar Längen und eins der nervigsten Kinder in der Horrorgeschichte.
Okay.
Aber das wird ausgeglichen durch italienische Swagger. Gottlose Brutalität. So.
Cool.
Exorzist, Shoutout an der Stelle.
Safe, Alter.
50 Jahre später immer noch ein Banger.
Masterpiece, Alter.
Bro, das hat übelst Bock gemacht. War eine geile Challenge. Bevor wir aufhören. Was sind so deine Wünsche für das Horrorjahr 2024?
Einfach weitermachen. Ich glaube, wir sind seit, ich weiß nicht, was passiert ist, aber seit der Pandemie, also ich glaube, die Pandemie hat einigen schlauen Köpfen gut getan, in der Filmindustrie, vor allem in der Horrorbranche. Wir reparieren gerade die 2010er Jahre, würde ich sagen. Also, ey, seit 2020, 2021 rausgekommen ist. Alles, was wir vermisst haben, eigentlich. Also, natürlich sind viele Filme, die du instant trashen könntest, habe ich auch gesehen. Viele Griffe ins Klo. Aber, Bro, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre über so oder drei Jahre über so viele Banger geredet, die
das auch stimmt.
So einen großen Wert für uns haben mittlerweile und hier Rewatches bekommen haben. Filme, die in 15 Jahren keinen Rewatch von mir bekommen haben. Also weiter performen, einfach Gas geben, kreativer werden, Eier auf den Tisch hauen, wie Smile gemacht hat, wie Scream gemacht hat, wie es Barbarian gemacht hat. Eine verfickte Hand in einbalsamiert, hat mir Spaß gemacht. So, Bruder, mach es einfach so absurd wie möglich. So haben die es doch damals auch gemacht. So.
Ja. Also ich wünsche mir dasselbe wie du eigentlich. Viele neue Sachen, viele wilde, brutale Ideen. Gleichzeitig, ich bin froh, dass wir so ein Slasher-Revival haben am Ende des Tages. Freut mich. Ja. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass trotzdem unsere alten Helden sind immer noch die funktionieren. So. Weißt du? Also, kein neuer random Killer mit Maske ist halt ein Ghostface oder ein Michael, muss man so sagen. Deswegen, ich hoffe, dass vielleicht wir in Zukunft, in näherer Zukunft, ein Freddy-Comeback sehen. Dass wir in näherer Zukunft ein Jason-Comeback sehen. Wobei schon bestätigt wurde, dass da eine Serie produziert wird. Mhm. Crystal Lake. Ich hoffe, dass die nicht wirklich irgendwie eine Backstory zu Jason machen, weil das würde, darauf habe ich gar keinen Bock.
Nee, nee.
Aber ich hätte schon irgendwie Lust, die beiden wieder auf der Leinwand zu sehen, sag ich dir, wie es ist.
Bro, safe. Also ich frage mich das auch immer, ob wir noch irgendwie alleinstehende Charaktere so außerhalb von der Filmhandlung bekommen, die so polarisieren wie unsere Kindheitshelden oder sogar die von unseren Eltern, die die frightened haben damals schon.
Was, wer Potenzial hat, auch wenn er natürlich durch sein Budget nicht auf derselben Stufe spielt, ist Art the Clown.
Terrifier, finde ich. Wir haben gar nicht über Terrifier geredet. Ich habe 1 und 2 geguckt.
Hast du nachgeholt, ja.
Habe ich nachgeholt. Also ich habe gesehen, man munkelt, es gibt so ein, es wird Richtung Teil 3 gehen.
Es wird definitiv Richtung Teil 3 gehen.
Christmas-Kulisse habe ich schon gesehen. Bruder, ich habe Bock drauf. Art the Clown ist, ja, Bruder, das ist ein richtig, richtig geiler Charakter,
ich Bruder. Weiß. Ja. Ich weiß, ja. Raucht auch Pennywise in der Pfeife.
Ja, ich bin...
Den neuen.
Ja, ich kann Will Skarsgård nicht haten, Bruder. Ich habe kein Problem mit dem ersten Teil, der ist schon sehr
gut. Der erste Teil ist cool, ich finde auch Will Skarsgård macht das gut, aber so generell als Charakter, finde ich irgendwie...
Ist Clown...
Art the Clown ist schon
Clown-Filme crazy. Lassen wir mal lieber jetzt nur bei Art erstmal.
ja, ich bin gespannt. War auf jeden Fall ein interessantes Jahr, wenn auch nicht so stark wie 22, aber ich bin mir ganz sicher, weil wir einfach so viele junge, krasse neue Leute im Horrorgenre haben, die ihr eigenes Ding machen. Ich glaube, wir sind für die nächsten Jahre in guten Händen.
Ja, und Bruder, trotz Conjuring Dominance in den 2010er Jahren haben wir gelernt, glaube ich, also hat die Horror Fanbranche gelernt, einfach loszulassen von diesem ganzen Scheiß. Ich habe gefühlt, jeder Film, der ins Kino gekommen ist, hatte irgendwie so einen Nun oder so komplett geraucht, Bruder. Also jetzt nicht von Fit, wir brauchen nicht drüber reden, dass der Nun scheiße ist, aber so keine von der Aufmerksamkeit. Also ich
safe.
Der mediale Hype, allein so durch TikTok oder so, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute sich so als, keine Ahnung, so wirklich diepe Horrorfans outen wollen oder outen, so, weißt du, es geht wieder in eine coole Richtung.
Deswegen als mein Schlusswort, weil du gerade von Leute outen sich als Horrorfans. Meine Reise nach L.A. hat mir eine Sache bewiesen, die ich eigentlich schon wusste, aber ich habe es da mit eigenen Augen gesehen. Die Horror-Community in den USA, gerade an der Westküste, ist der Wahnsinn, Bro. Wir waren einer der geilsten Tage in meinem Leben. Wir waren in den Universal Studios, wo ja auch sowieso Serien gedreht werden. Und die hatten dort für alle möglichen Franchises Achterbahnen. Und die hatten von Harry Potter das Hogwarts-Schloss nachgebaut und dieses Hogsmeade-Dorf. Du hattest dort eine komplette Simpsons-Welt nachgebaut mit Moe's Taverne. Und es geisteskrank. Also Amis und Entertainment, das ist wirklich pervers. So. Und zu Universal gehört auch Chucky. Ja. Und Chucky hat ja jetzt eine Serie, die sehr populär ist tatsächlich. Und ich schwöre dir, ich meine, klar, es war jetzt noch nicht der direkte Vorlauf zu Halloween, aber die machen ja dort auch die Halloween Horror Nights, wo dann so Leute mit so Leatherface-Kostümen rumlaufen und Leute erschrecken. Dicker, Kinder, Erwachsene, Mütter, Väter, Tanten, Omas, Opas, Hausmeister, alle rocken dort Chucky-T-Shirts. Dieser kleine Motherfucker ist gottlos im Hype. Wirklich. Und generell, das war für mich ein Schock, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland zumindest, und ich will hier keinem zu nahe treten, wenn du so an Horror denkst, du assoziierst das direkt mit irgendwelchen so Gothic-Leuten. Weißt du, was ich meine?
Die so, ja, es geht
so in diese so übertrieben, so ein bisschen, der ist so ein Weirdo, der keine Ahnung, der macht sich, der malt sich seine Augen komplett schwarz so und guckt dann irgendwelche perversen Horrorfilme oder so. In Amiland hast du dort irgendwelche Street-Hitter, die kommen dann in, keine Ahnung, in den neuesten Jordans, dripped out, weißt du, mit Eis überall, schwarze Typen mit ihrer Bonita, ja, dort am Chillen, und der Homie hat ein Michael Myers-T-Shirt an, so.
Geht hart,
und die fühlen das komplett, das ist der Film. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht so ein bisschen at home gefühlt, jedenfalls dort, weißt du, weil du dann nicht so angeguckt wird, so der alte Freak, sondern die feiern das. Das ist eine riesen Community und die ganzen Läden dort sind voll mit Stuff. 8 Millionen Masken. Die haben dort einen Laden, der heißt Halloween Depot. Das ist wie ein Obi, Bruder. Das ist wie ein Obi, nur mit Halloween-Deko. Du kommst dort rein, zur Tür, ich habe das ja in meiner Story gepostet, und da ist so ein 2 Meter großer Leatherface, so eine Puppe, die sich so mit einer Kettensäge nach vorne bewegt. Da laufen Kinder drumrum. Ich so, Alter, was geht hier ab? So. Und du kannst da alles kaufen. Du kannst dir dort einen Briefkasten kaufen, diese typischen Ami-Briefkästen vor dem Haus, wo, keine Ahnung, irgendwie so Ghostface drauf ist. Deswegen an der Stelle Shoutout an Rima, Feras und Moritz, die mir zum Geburtstag so eine riesen fette Ghostface-Tasse geschenkt haben. Okay. vom Hollywood Boulevard, so ein Souvenirshop, Brazy. Deswegen, ja, Horror ist am Leben, Bro, und ich glaube, wir genießen gerade.
Safe.
Bruderherz, es war eine Feier-Folge mit einem neuen Konzept. Das ist sehr, sehr geil geworden. Ich glaube, das werden die Leute auch feiern. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr nach der Folge Bock habt, euch ein paar Classics anzuschauen. Und ansonsten, Happy Halloween 2023.
Happy Halloween, Leute. Gebt Gas.
Goodbye.